Büro. Sag mal, habt ihr den Bender gesehen?
Keine Ahnung, wo der ist.
Hast du schon mal draußen geschaut?
Wie draußen?
Draußen bei der Feuertreppe.
Hinten? Mhm. Auf der, wie, also jetzt auf der, du meinst hier hinten auf der Feuertreppe oder was?
Ja.
Okay, was macht denn auf der Feuertreppe?
Er hat mal wieder ein neues Projekt. Ich sag nur Tomaten.
Ja, ja, ich guck selber. Hm, komisch. Tatsächlich. Ja. Kann ich mal kurz... Was machst denn du da draußen schon wieder?
Wieso?
Geht ja, ich such dich und...
Ja.
Kollege sagt gerade irgendwas mit draußen Tomaten. Aber da habe ich mich wahrscheinlich verhört.
Nee, hast du nicht.
Wie, hab
ich nicht? Der Mann und die Frau.
Du willst mir jetzt aber nicht erzählen, dass du hier auf der Feuertreppe Tomaten abbaust.
Doch, warum? Ich habe doch gesagt, ich trainiere momentan sehr viel. Ich habe meine Ernährung umgestellt. Und wenn ich Sachen mache, dann mache ich die halt richtig. Und
das bedeutet, du machst die Sachen richtig.
Ja, ich werde meine Ernährungskette im Bereich Obst und Gemüse werde ich jetzt zukünftig selber bedienen. Ich baue das alles selber an. Hier, guck mal an. Hier, ja, das ist hier die also ganz besondere Rebe. Hier, guck
mal. Ja, verstehe ich.
Schau mal hier Tomaten.
Wein auch noch, oder was? Ja, also jetzt mal abgesehen davon, dass das eine Feuertreppe ist und dass die eigentlich wahrscheinlich frei sein musste, damit man hier, falls man evakuiert, muss, Feuer und so.
Ist ja noch, ich hab's ja noch nicht sortiert auf der Treppe. Und die Leute freuen sich, wenn es ein bisschen grün ist.
Oh, Marc, wenn ich das schon sehe, hier ist ja auch kein Schutz, kein Regenschutz, gar nichts.
Es ist der die Wind, wetterabgewandte alles. Seite. Das habe ich mir genau angeguckt. Das läuft hier super. Aber dadurch, dass wir beide so viel arbeiten,
komm mal ganz kurz,
ich kann mich ja zu Hause gar nicht drum kümmern. Deswegen mache ich das hier. Hier kann ich es gießen, streicheln und wenn ich Stress habe, dann gucke ich mir meine Pflanzen an.
Ich will jetzt nicht sagen, dass ich ein Profi bin, ganz im Gegenteil. Aber ich finde das Thema spannend. Nur eins sage ich dir mal. Das wird nochmal kalt draußen. Und ich glaube, dann kannst du deine Tomaten, die du jetzt hier hinstellst, da ist Feierabend mit Tomaten. So.
Du stellst mir so, ich bin nicht doof.
Das ist gar nicht böse gemeint.
Genau, wetterabgewandte Seite.
Pass mal
ich habe hier torfreie Erde. Torfrei ist das Wort.
Ja, das finde ich gut. Ja. Das ist gut.
Und vor allen Dingen
ich finde das Thema toll.
Die Samen habe ich mir letztes Jahr von Tomaten und habe die jetzt und habe die selber von meinen eigenen Tomaten.
Das finde ich auch alles gut. Nur du wirst von diesen Tomaten, die dann gleich die nächste Woche nochmal durch den Frost müssen, wahrscheinlich nicht viel ernten.
Reine Spekulation.
Ja.
Spekulation ist das halt eben so.
Ja. Entschuldigung. Ich finde das total toll, was du da wieder machst. Finde ich super.
Aber so wir mal Experten und den fragen wir mal. Jetzt weiß ich schon wieder. Ich besorge da mal einen aus meinem großen Netzwerk.
Mach mal.
Ja. Da bin ich mal gespannt, wer das jetzt mal sein soll, der mir noch erzählen möchte, wie Tomaten
groß sind. Wir machen eine große Tomaten-Story.
Eine Tomaten-Story.
Und ich finde das ist das Schöne an dir, dass du mit deinen verrückten Sachen, die du da machst, haben wir immer ein tolles Thema. Das finde ich richtig gut. Und ich kenne jemanden, der uns helfen wird, das einzusortieren. Also, ich gehe mal wieder zurück. Du kannst dann ein bisschen die Tomaten machen.
Ja, kann ich ein bisschen machen. Und jetzt lass mich mal ein bisschen in Ruhe, weil dazu braucht man Ruhe. Und ich wollte Ruhe und nicht diese Hektik. Und jetzt bringst du hier wieder Hektik in meinen.
Rein.
Tschüss.
Ja, tschüss.
Auf Wiedersehen. Jetzt gleich mal reißen. Annik, brauch mir irgendwas zu.
Herzlich willkommen bei Undercover, dem Infotainment-Podcast zu Themen rund um Printmagazine und deren Köpfe dahinter. An den Mikrofonen sitzen die ausgewiesenen Vertriebsexperten und selbsternannten Printliebhaber Marc-Oliver Bender und Carsten Reisner. Zusammen diskutieren sie kontrovers über Aktuelles aus der Welt der Medien. Immer wenn sie sich nicht einigen können, laden Sie Experten zum Interview ein. Freut euch jetzt auf die neue Folge und begleitet uns hinter die Kulisse der Medienbranche. Am Ende gilt für beide immer: Print is not dead.
So, lieber Marc, wir sitzen wieder zusammen.
Ja.
Wir müssen wieder ein Problem lösen.
Ja. Ist immer aufgefallen, das Problem immer auf meiner Seite
liegt? Ja, im Moment ist es tatsächlich ziemlich oft so, dass das bei dir. Das heißt, es ist ja kein Problem.
Als
ja,
Podcaster habe ich es einfach abgehoben.
Das ist ja was, wo ich dir gerne einfach Hilfestellung geben möchte, damit es nicht in die falsche Richtung läuft. Aber wir haben ja auch festgestellt in den letzten Gesprächen, dass du so weit weg von der Lösung gar nicht warst.
Achso, danke. Ich war gespannt, wie du den Satz beendest. Also ich hatte schon tief Luft geholt, um da zu investieren.
Nein, mach dir keine Sorgen. Das Schöne ist, dass es heute um sehr viele Tomaten gehen wird, weil das war ja so ein bisschen der Aufhänger, weswegen du da draußen...
Im Sommer wirst du mir die Füße küssen, dass ich hier super gute Tomaten großgezogen habe. Hier.
Ja, im Sommer sind aber die Tomaten, die du da draußen gepflanzt hast, nicht mehr da, weil sie durch den Regen komplett zerstört sind. Fäulnis und.
Das sind
alles die Dinge, die du...
Das sind ganz schlimme Sachen. Ey.
Ja, das werden wir gleich mal sehen. Wir haben nämlich einen ganz tollen Gast heute hier. Wie immer habe ich es versprochen. Und ich halte wieder mal mein Versprechen. Wir haben einen wirklich tollen Gast hier. Wir haben die Eva Puchtinger heute hier. Die ist, ich sage mal, Expertin nicht nur auf dem Gebiet der Tomaten, sondern sie ist Expertin auf dem Gebiet des biologischen Gärtnern. Die Eva kommt nämlich von dem tollen Magazin Kraut und Rüben. Eva, wir heißen dich sehr, sehr herzlich willkommen bei uns in der Runde heute.
Ja, hallo Marc, hallo Carsten. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier
gern.
Sein darf.
Ja, sehr gerne. Schön, dass du da bist und insbesondere Marc, aber auch mir ein bisschen unter die Arme greifen möchtest heute. Aber natürlich vor allen Dingen auch ganz viel über euer Magazin und euer Tun, euren Verlag sprechen möchtest mit uns. Das freut uns sehr.
Ja, ich bin auch total happy. Also das ist ja wieder auch so ein Thema, jetzt rollst du gleich wieder mit den Augen, weil ich jetzt wieder einen Schwank aus meiner Jugend erzähle. Okay. Aber was der Reis natürlich überhaupt nicht weiß, ist, dass ich einen Großteil meiner Jugend auf einem Bauernhof verbracht habe und habe da jeden Tag gearbeitet. Und zwar nicht, um Geld zu verdienen, das habe ich nämlich nicht gekriegt, sondern weil es mir einfach Freude bereitet hat. Und es ist eigentlich nur daran gescheitert, dass ich kein Landwirt geworden bin, weil ich keinen Hof hatte.
Ich begrüße jetzt auch nochmal unsere Hörerinnen und Hörer, die diese Geschichte aber schon mal gehört haben, denn wir haben irgendwie vor einem Jahr schon mal ein ähnliches Thema gehabt und das die Geschichte schon mal erzählt. Ja, soweit ist es schon.
Das halte ich für ein Gerücht. Ich werde das nochmal prüfen mit unseren vorangegangenen 30 Folgen.
Das machen wir. Eva, bevor wir loslegen, erzähl doch mal ganz kurz was über dich. Wer bist du? Wie bist du zu Kraut und Rüben gekommen? Wie groß ist dein Garten? Was sagen deine Kinder dazu, dass sie nicht mehr im Garten Fußball spielen dürfen? Solche Sachen würden uns mal interessieren.
Dass ich die Eva bin, hast du ja schon verraten.
Genau.
Ich bin seit über 23 Jahren Teil des Teams von Kraut und Rüben. Mhm. Hab da direkt nach dem Studium mit dem Volontariat begonnen. Und mein Vater hatte oder hätte, würde sagen noch, weil ich flexibel wie Smarterhorn sei, wäre ich immer noch da. Aber das ist nicht der Grund, sondern es war einfach 4 Jahre lang bis heute ist es eine sehr erfüllende und sinnstiftende Aufgabe. Und ich habe tolle Kolleginnen, die zum Teil genauso lange da sind. Wir kommen alle irgendwie aus dem Gartenbau, haben Gartenbau studiert oder eine gärtnerische Ausbildung. Ja,
das heißt,
ich jetzt schon immer.
Ja, das finde ich schön. Das heißt, die Liebe zum Gärtnern ist nicht bei Kraut und Rüben bei dir entstanden, sondern das gab es schon vorher.
Ja, ich habe das jetzt nie therapeutisch beleuchtet, woher das kommt, aber ich gehe davon aus, es waren meine Mutter und mein Opa und der Garten war einfach immer da und anders als bei dir, Marc, komme ich eben weder vom Land noch aus der Landwirtschaft, sondern der Garten war immer zum Vergnügen da, auch für meine Mutter schon. Also es war nie die Arbeit, man musste das nicht tun, um die Familie irgendwie satt zu kriegen. Was mir dann aber erst viel später aufgefallen ist, denn nichtsdestotrotz hat meine Mutter immer Gemüse angebaut. Mhm. Als, wie ich jetzt inzwischen bemerkt habe, einzige in der Einfamilienhaus-Stadtrandsiedlung, weil einfach in den 80er Jahren dort eher die Atlaszeder, die Thujenhecke, der Waschbetonweg vorgeherrscht hat. Und meine Mutter war die einzige Verrückte, die meinte, sie müsste Kartoffeln und Garten.
Ja, voll cool.
Aus dem Garten.
Ja, gut.
Also ich nehme an, irgendwo bei mir kommt, weil es immer da war.
Cool.
Ich finde es auch total gut. Also ich kann mich gut daran erinnern, meine Eltern hatten da nicht so viel Sinn dafür. Also mehr so Rasen und Tannen. Davon hatten wir, oh Gott, hatten wir viele Tannen auf dem Grundstück. Mhm. Und ich habe das immer total toll gefunden, wenn ich bei Nachbarn oder Freunden in den Gärten war, wo wir die Erbsen direkt abgepflückt haben und mit Schale gegessen. Das ist schon schön.
Ist es auch. Ich habe ja einmal auch in einem Podcast von uns erzählt, dass meine Großeltern immer Gärten hatten, also Schrebergärten. Und das war für uns Kinder natürlich ein Traum, weil du konntest überall naschen und es war vorrangig das Schöne, was man gesehen hat, was man natürlich als Kind nicht gesehen hat, war die Arbeit, die dahinter steckte. Wenn mein Opa dann wieder irgendwas umgepflügt hat oder geerntet hat, da mussten wir auch dann nie mithelfen. Wir waren immer so die das dann köstlich genossen haben. Und meine Mutter hat eigentlich immer einen Garten gehabt bei sich und hat immer auch angebaut, Kartoffeln oder Erdbeeren oder was ich gehasst habe, zum Beispiel bei Stachelbeeren. Wenn es Stachelbeerkuchen gab, war es ein Albtraum für mich.
Sie handschütteln.
Aber das war immer das Schöne. Aber wie gesagt, das war für mich immer, und das merke ich ja, wenn ich jetzt, wo ich selber älter bin und mich mit solchen Dingen ab und zu mal beschäftige, da kommen wir ja nachher nochmal drauf, die Arbeit dahinter sieht man dann meistens nicht, wie das dazu kommt, dass dann die Erdbeeren gut aussehen oder dass die Kartoffeln vernünftig auf dem Tisch stehen.
Wobei ich da ein kleines Veto einlegen darf, weil zumindest ist es das, wofür wir bei Kraut und Rüben stehen. Wir nutzen nicht das Wort Gartenarbeit. Denn wir sind, wie gesagt, die fürs Vergnügen da sind. Und wer mit Leidenschaft gärtnert, empfindet es im besten Fall eigentlich so gut wie nie als Arbeit. Beziehungsweise eine ganz wichtige Sache ist auch, dass ein klassischer Kraut- und Rübengarten würden wir nie als, wir sagen immer, Posergarten verstehen. Ja. Das heißt, er muss weder dem Nachbarn gefallen, noch der Schwiegermutter, noch dem Chef, der zu Besuch kommt, sondern ich mache den Garten für mich schön. Und wenn da was rumliegt, wozu ich jetzt gerade keinen Bock hatte, wegzuräumen oder irgendwo ein Kraut sprießt, was da vielleicht eigentlich nicht vorgesehen war, dann ist es halt so. Mhm. Und im besten Fall gestalte ich mir den Garten so, dass es eben gar nicht so weit kommt, dass ich sage, Gartenarbeit.
Das finde ich gut. Wie sieht denn dein Garten aus bei dir?
Okay, ich habe dann insofern das Glück oder Pech, dass ich einen relativ kleinen Garten habe. Mhm. Wir sind hier in München, die Grundstückspreise sind hinlänglich bekannt. Das heißt, ich habe einen reinen Mittelhausgarten, hatte aber früher auch wirklich in der Stadt einen größeren Schrebergarten. Damals noch keine Kinder und auch damit mehr Zeit. Mhm. Weshalb ich eigentlich ganz zufrieden bin mit meinem Reihenhausgarten und in dem auch trotzdem ziemlich viel stattfindet. Obst, Gemüse, Blumen, Kräuter, alles Mögliche. Und die Frage nach dem Fußballspielen, ich habe zwar zwei Söhne, aber aus irgendeinem Grund interessieren sich beide überhaupt gar nicht für Fußball.
Und das ist ja ganz gut dann für dich,
insofern
für deinen Garten.
Insofern kam die Frage nicht. Also sie haben genug anderes dort getrieben, aber Fußball war nicht unser Thema.
Okay. Hast du es vorhin schon gesagt, Gartenbauwissenschaften. Ich bin unwissender. Magst du mich aufklären, was sich mit dem Studium verbindet? Also wo liegt da der Schwerpunkt? Das finde ich ganz spannend.
Sehr gerne, weil, also ich würde sagen, das Hauptmerkmal ist mal, dass es eben nichts zu tun hat mit Gartenarchitektur, Landschaftsplanung, Gestaltung, was die meisten zunächst assoziieren, wenn sie den Begriff hören und dann immer relativ enttäuscht sind, wenn ich sage, ich kann dir keinen Gartenplan zeichnen. Ich kann es tun, aber wahrscheinlich wäre deiner schöner. Denn die Gartenbauwissenschaften sind eigentlich ein Ableger der Agrarwissenschaften.
Das habe ich
nur, gesehen. Dass es nicht um Tierhaltung und klassischen Ackerbau wie Getreide oder so geht, aber um alles andere Pflanzliche, um den Anbau von Obst, Gemüse, Kräutern, Zierpflanzen, Ziegehölzen, also alles, was Gärtnereien, Baumschulen so tun und eigentlich darauf abzielt, diesen erwerbsmäßigen, professionellen Anbau zu erlernen, aber zusammen mit all diesen biologischen Fächern, Bodenkunde, Pflanzenschutz, Pflanzenernährung, Physiologie und alles, was so drumherum dazugehört. Das ist so der Kern dieses Studiums.
Hört sich total spannend an, weil ich bin mir sicher, dass auch viel im Freien, das ist ja cool, oder ist viel am Schreibtisch oder eine gute Mischung?
Es ist viel im Hörsaal und in irgendwelchen Praktikumssälen mit Reagenzgläsern, ist auch viel Biochemie dabei bei dem Studium, aber man absolviert auch relativ viele Pflichtpraktika. Das heißt, man ist schon auch monatelang, 1 bis 2 Jahre lang insgesamt immer mal wieder in Gärtnereien unterwegs.
Aber ich glaube, bei uns ist das so, dass wir bei mir in der näheren Umgebung so eine Versuchsfläche haben. Ich dann im Sommer ganz oft immer viele Studenten sehe, die dann immer in diesen einzelnen portionierten Parzellen dann quasi unterwegs sind und sich dann wahrscheinlich immer die Unterschiede von unterschiedlichen.
Das kann gut sein. Ja. Oder das sind irgendwelche Hiwis von Doktoranden, die dann irgendwelche Feldversuche auswerten müssen und dafür sich ein paar Euro dazu verdienen.
Sehr cool.
Verrückt, was es alles gibt.
So, und dann erklär gerne nochmal, du hast es gesagt, du bist ja direkt vom Studium dann quasi in das Volontariat, aber wie bist du dann zum Journalismus generell gekommen? Also wahrscheinlich jetzt wieder, ach, ich stelle wieder diese Frage. Aber
ich habe da jetzt gar nichts gesagt, Mann.
Nein, ich wollte nur vorbeugen.
Ich finde, das machst du richtig gut heute.
Heute mache ich das richtig gut, aber das ist danke. Das bedeutet mir viel, wenn du mir das sagst. Nein, also hast du vorher auch schon gerne immer geschrieben, dass das so dann dein Wunsch war, diese beiden Dinge miteinander zu verbinden? Oder war es eher
Zufall? Also zumindest hatte ich Deutschleistungskurs.
Das ist ja schon mal eine Ansage.
War ein Anfang, aber noch ein langer Weg dennoch. Aber tatsächlich, ja, vorm Studium konnte man dort, also ich habe in Weinstephan studiert.
Ah, Freising.
Genau, da auch lange gewohnt während des Studiums und noch ein bisschen danach. Und da gab es auch so eine Studienberatungsstelle, irgendwie sowas, wo man mal so hingehen konnte und sich vorher informieren konnte, was kann ich denn, wenn ich jetzt hier sowas Seltsames studiere?
Ja.
Weil also vom Elternhaus, wie gesagt, komme ich nicht aus der Richtung. Da sind nur Physiker und Elektroingenieure und sowas unterwegs.
Schlecht.
Dann fiel da auch das Wort Wissenschaftsjournalismus und dann dachte ich, das ist doch schon mal gar nicht so verkehrt. Aber es war jetzt nicht die Jahre des Studiums die fixe Idee. Mit diesem Ziel habe ich das angefangen und so muss es sein. Das war sehr viel Zufall und Glück, dass wirklich, als ich soweit war, meine Diplomarbeit abzugeben, just diese Volontärsstelle ausgeschrieben war am schwarzen Brett. Damals noch analog und in Papier mitten auf einer Pinnwand und ich mich beworben habe und Glück hatte. Und das auch nicht geplant war, dass ich so lange da bleibe. Ich dachte, jetzt mache ich halt erstmal ein Volontariat und dann sehen wir mal weiter, was das Leben so bringt. Also es ist jetzt keine fixe Idee gewesen, die ich
So ist es ja oft, ne? Dieses berühmte, ich gucke mir das mal 1-2 Jahre an und dann plötzlich sind 10-15 Jahre ins Land gegangen. Ich muss noch mal ganz kurz auf deinen Garten zurückgehen. Weil es wird ja auch ein großes Thema werden, weil wir wollen ja heute auch meinen Balkon gemeinsam strukturieren und für den Sommer fit machen. Weil es auch, glaube ich, wichtig für das Gespräch heute, in deinem Garten, wie musst du mir das vorstellen, gibt es dann Bereich Wenn man reinkommt, links ist nur Gemüse, dann kommt ein paar Blumen und rechts sind Gewürze, oder ist das im Prinzip egal? Also bestellst du deinen Garten so, wie du es auch im Studium mal gelernt hast? Wie muss was?
Naja, wie gesagt, so richtig, wie man einen Privatgarten pflegt und hegt, habe ich ja nicht gelernt im Studium.
Stimmt, aber
ich weiß, was die Pflanzen für Ansprüche brauchen, wo die so hingehören, was sie für den Boden brauchen und was ich damit tun sollte, damit sie einigermaßen gedeihen.
Ja.
Ja. Und so ein Garten ist eigentlich nie fertig. Insofern könnte ich dir jetzt eine Momentaufnahme sagen, aber jetzt gerade just seit letztem Wochenende habe ich wieder eine große Baustelle, nein, keine große, geht ja gar nicht in meinem Kleingarten, aber habe ich wieder angefangen, ein neues Beet anzulegen, damit ich noch ein paar mehr Stauden pflanzen kann, und habe die Rasensode abgestochen und habe angefangen umzugraben, habe dann gemerkt, ach, ist ganz schön eine große Fläche, die du da abgeschabt hast.
Ja gut, aber es ist ja Leidenschaft, ne?
Ist Leidenschaft, aber es war dann doch, dann kam zum Glück mein Mann und hat übernommen, und ich darf dann wieder zum Pflanzen zurücknehmen.
Okay,
also ich habe da alles, ich habe Blumenbeete, ich habe ein Gemüsebeet, ein Hochbeet, Beerensträucher, sogar zwei kleine Obstbäume.
Oh, schön.
Ja, Apfelbäume.
Zwei Apfelbäume. Mhm. Aber dann, jetzt habe ich rausgehört, es gibt doch ein bisschen was bei der Gartenarbeit, darf ich jetzt nicht sagen, aber was dann doch.
Du darfst das sagen, ich sage nur, wir.
Okay, ihr sagt, ich sage das, Gartenarbeit.
Das bewusst nicht.
Genau, also ich versuche das mal jetzt noch einmal zu nennen. Also bei der Gartenarbeit gibt es bei dir auch was, wo du sagst, das ist jetzt auch nicht mal unbedingt der Favorit, wenn es gerade zum Frühling losgeht.
Also beim Umgraben der Schotterebene-Böden ist es vor allem die Kraft, die dann einfach schneller nachlässt, als mir lieb wäre. Mhm. Aber ja, es gibt auch so Etiketten schreiben und aufräumen.
Etiketten schreiben.
Was aber sein muss, denn sonst, man kann sich noch so sehr einbilden, dass man doch genau weiß, was man in welche Kiste gesät hat. Nein,
weiß man nicht. Das kann ich mir vorstellen.
Und also muss es sein. Und die Sache mit dem Aufräumen, ich bin einfach nicht so rasend gut darin, mir irgendwie eine halbwegs ordentliche Arbeitsumgebung zu schaffen. Das heißt, wenn ich so Nachmittag im Garten war, renne ich danach nochmal alles ab und sammle mir meine Scheren und Töpfe und weiß ich. Also eigentlich bräuchte ich eigentlich so ein Hacken-Porsche, so ein Zwiebel-Porsche, den ich hinter mir herziehe, wo ich immer alles reinschmeiße und wieder, also müsste ich mich mal selber disziplinieren. Und
aber das macht sympathisch, finde ich. Und dein Mann ist auch leidenschaftlicher Gartenmensch?
Nee, aber er mag gerne, wenn ich so kleine Projekte, wenn ich sage, da müsste man mal und da könnte man mal ein Mäuerchen, und dann, ja, macht er.
Ja, finde ich gut. Macht er. Also ich finde es beeindruckend, weil ich scheitere ja wirklich schon daran, zwei, drei Blumentöpfe bei mir auf dem Balkon fertig zu machen, weil ich immer das Gefühl habe, ich mache am Anfang schon was falsch, und wenn es dann kommt, mache ich mit dem Gießen was falsch, oder ich mache die falsche Erde rein, oder ich mache keinen Mulch oder. Alles fehlt. Ich glaube, das wird der längste Podcast, den wir hier aufgenommen haben, Marc. Jetzt guckst du wieder an mit deinen großen Augen.
Ja, war
aber gehen wir doch mal.
Ich wollte da kurz mal eingehen, wenn ich auch mal von meinem Garten sprechen darf, damit wir nicht immer nur von deinem kleinen Balkon sprechen dürfen, dass ja alles witzlos ist, was du da. Aber das habe ich halt auch gelernt, wenn jemand sich auskennt, zum Beispiel Obstbäumen, ja, dass es wirklich einen eklatanten Unterschied machen kann. Also ich glaube, ich habe ja bei mir im Garten im Laufe der letzten 10 Jahre bestimmt 8 oder 9 Obstbäume dann gepflanzt. Und in den ersten 5 Jahren sind, also und auch klassisch so, jetzt nicht, hoffentlich kriege ich da keine Hauer jetzt, aber im Baumarkt gekauft, logischerweise. Und da hat sich vom Wachstum gar nichts getan. Und das Gute ist, dass von meinem Vermieter, der Schwiegersohn, macht das hobbymäßig Baumpflege. Und der ist irgendwann in meinen Garten reingegangen und hat angefangen, die jedes Jahr im Frühjahr zu beschneiden. Mhm. Und danach sind die in die Höhe geschossen, so schnell konnte ich gar nicht gucken. Also das ist wirklich beeindruckend. Lass mich schon wieder aus, oder?
Nein.
Ich sehe das ganz genau.
Nein, ich bin einfach.
Warum darf ich denn darüber nicht mehr berichten?
Ich bin auch beeindruckt.
Ja.
Wirklich. Ich finde das gut. Ich kenne deinen Garten ja, und das ist wirklich beneidenswert. Also
hast du denn auch schon Obst geerntet? Das ist ja viel entscheidender bei
uns. Ja, das ist halt, also das sind ja, mittlerweile tragen die ja so heftig, dass du da gar nicht gegen anernten kannst. Also ich muss fairerweise sagen, dass die Äpfel meistens auf dem Boden landen, und wenn ich Glück habe, isst sie mein Hund noch. Oder die Würmer.
Ich wollte gerade sagen, irgendwer freut sich
auch. Ja, genau. Und ja, ich habe halt Äpfel, Kirschen, Birnen und Pflaumen. Und auch Pflaumen. Also ich pendel leider immer zwischen Nandlstadt und Berlin, und deswegen habe ich auch nicht mehr so viel Zeit, mich um den Garten zu kümmern. Deswegen war ich damals sehr, sehr bemüht, den so anzulegen, dass er wenig Aufwand bereitet.
Dann musst du unbedingt unser Vorratssonderheft natürlich mal durchblättern, ja, und das alles einlegen, einkochen, einmachen.
Ja, sehr schöne Idee, Eva. Gute oder Idee. Du bringst mal was für die Kolleginnen und Kollegen mit.
Kann ich machen. Oder ich kann sie auch einladen, dass sie selber pflücken bei mir. Du zum Beispiel.
Mach ich.
Ja, machen wir. Ja.
Kommen wir nochmal zu eurem Magazin. Vorab vielleicht, der Name Kraut und Rüben finde ich ja total genial. Aber natürlich will man auch wissen, wo kommt dieser Name her? Also ich meine, ich habe mal irgendwo gelesen, Thema Regenwurm war irgendwie auch mit in der Verlosung. Aber wie kommt man dazu, das Kraut und Rüben zu nennen, also das Magazin?
Ich war nicht dabei, obwohl ich schon so lange dabei bin.
Ja, vielleicht sagen wir mal, wir waren dabei. Wie lange habt ihr denn das Magazin schon sehr lange?
Vor 2 Jahren hatten wir 40-jähriges Jubiläum, also 2024. Krass, das heißt, 1984 ist das Magazin entstanden. Und ja, du bist schon ziemlich gut informiert. Also es stand wohl von der Gründerin, das ist eine Amerikanerin gewesen, Nancy Aerosmith, sie lebt immer noch. Es stand der Name Regenwurm im Raum wohl, aber der hat ihr auch nicht so gefallen.
Ja.
Und dann, die Legende geht so, man saß zusammen rund um einen Tisch mit den künftigen Machern des Magazins und saß zwischen Büchern und Manuskripten. Und irgendjemand betrat diesen Konferenzraum und rief aus, hier sieht's ja aus wie Kraut und Rüben. Und das war es dann offenbar. Und so einfach geht's
manchmal. So einfach geht's, ja. Finde ich klasse. Versuch uns doch mal, oder vor allen Dingen uns auch unseren Hörerinnen und Hörern näher zu bringen, was ist Kraut und Rüben? Und was ist auch anders an Kraut und Rüben, an vielleicht anderen Magazinen, die wir draußen kennen?
Gut, also wenn ich das jetzt alles ausführen
kann,
weil ich einen wirklich langen Podcast machen, wenn wir dann auch noch deine Dachterrasse bepflanzen wollen. Also ich versuche mich kurz zu fassen. Der Anfangsclaim hieß, also das sagt schon ziemlich viel aus, Magazin für biologisches Gärtnern und naturgemäßes Leben. Unser aktueller Claim lautet schöner, wilder Biogarten. Und das sagt eigentlich auch schon sehr viel aus. Ich fange mal von hinten an. Biogarten, Kraut und Rüben war eben auch schon vor 40 Jahren biologisch, für biologisches Gärtnern, also zu einer Zeit, wo es weder Trend noch Rasen bekannt war.
Da wart ihr Pioniere, ne?
So ist es, also so lautet auch so ein Markenbeschreibungstext, dass Kraut und Rüben die Pionierin unter den Biogärtnern ist.
Ich wieder.
Ja, und also das ist der Markenkern, dem wir immer treu geblieben sind, dass wir sogar weiterentwickelt haben, weil auch damals gab es Themen noch nicht, die heute gang und gäbe. Torfreie Erde gab es noch nicht. Also gab es gar nicht die Möglichkeit, darauf auszuweichen. Dann Mikroplastik war kein Thema. Das heißt, man hat zwar versucht zu recyceln oder wiederzuverwenden, aber diese Zusammenhänge waren noch nicht greifbar.
Ja.
Das heißt, immer treu geblieben und weiterentwickelt. Ich würde auch sagen, in aller Bescheidenheit, dass Kraut und Rüben schon auch dazu beigetragen hat, dass dass dieses Thema so ein bisschen in die Breite getragen wurde oder Verständnis dafür überhaupt aufkam.
Ja.
Weil schon auch immer der Anspruch da war, diese Themen so unterhaltsam, anschaulich und leicht zugänglich wie möglich aufzubereiten und nicht jetzt hier eine große Riesenwissenschaft zu machen. Einfach auch zu erzählen von natürlichen Kreisläufen, Zusammenhängen. Ja. Und was mir immer recht wichtig ist, weil ich glaube, manche verwechseln da oft was. Es geht nicht um Esoterik, nicht um Hokuspokus, nicht um Zauberwässerchen, die wir irgendwo drüber träufeln. Kann man alles machen, kann man dran glauben, kann funktionieren. Also,
das kann ja jeder für sich selber.
Weh, kann jeder entscheiden, wie er das möchte. Ja. Hat keiner was dagegen. Nur was wir tun, ist einfach natürliche Zusammenhänge zu beleuchten und zu erzählen, wie es so läuft. Und was, wie, warum wirken kann.
Das hast du eben gerade schon, Eva, vom Markenkern gesprochen. Aber es gibt, wenn es einen Kern gibt, gibt es bestimmt auch noch Satelliten. Ne? Satelliten drumherum. Ja. Möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern und vor allen Dingen uns beiden das so ein bisschen näher bringen? Also was gibt es außer dem Mutterheft noch in eurem Verlag, das ihr so über die Jahre aufgebaut habt?
Genau, also das Mutterschiff ist wirklich noch das Heft, die Printausgabe, die monatliche. Aber inzwischen hat sich der Kosmos natürlich auch in digitale Welt ausgebreitet. Und neben der Website, die es schon lange gibt, inklusive Plus-Inhalten, Plus-Modell, gibt es auch ein Digitalmagazin. Wir haben mehrere Newsletter, wir haben einen YouTube-Kanal, wir haben natürlich Social-Media-Kanäle, Instagram, Facebook vorrangig, auch ein bisschen Pinterest. Wir haben jetzt ganz neu auch Online-Workshops, zum Beispiel unsere Tomatenwelt, die jetzt dieses Jahr ganz frisch erschienen ist, in der wir die Abonnenten an die Hand nehmen und ganz eng Schritt für Schritt durch die Tomatensaison begleiten, ihnen genau zum richtigen Termin und Moment sagen, was sie jetzt besser tun und lassen sollten. Mhm. Hast du noch kein Abo abgeschlossen?
Nee, aber ich habe Marc schon angemeldet.
Ach so.
Ja. Es war preislich okay. Ja? Das war wirklich preislich okay. Und ich glaube, im aktuellen Heft oder in einem Sonderheft gibt es, glaube ich, auch einen Rabatt, meine ich, hätte ich gesehen. Von daher habe ich gedacht, da schlage ich mal zu.
Teilst damit du mir das Datum dann noch mit?
Mach ich.
Mhm, damit das Geld nicht rausgeschmissen ist.
Ja, ist das sowieso nicht.
Nee.
Aber jetzt hast du Eva unterbrochen.
Ja, es tut mir leid.
Nein, ich glaube ich.
Aber also,
das war der Kosmos.
Ich finde es sehr bemerkenswert. Ne? Total breit aufgefächert und eigentlich kommst du ja dann Kraut und Rüben gar nicht vorbei, wenn du nicht mit Gärtner bist.
Und weil ihr noch gefragt hattet, was das Magazin ausmacht, es ist nicht nur das Biogarten, sondern ich wollte eben noch ganz kurz, also wild kommt noch vor in unserem Claim. Und wild heißt aber nicht jetzt verwildert und alles durcheinander, sondern das Wilde ist eher, eben was ich eingangs auch schon mal sagte, diese große Liebe und Toleranz zum Bunten, zur Vielfalt. Das soll damit ein bisschen ausgedrückt werden. Auch Toleranz gegenüber dem ein oder anderen Tier, das nicht so willkommen ist, oder dem Fleck, der eigentlich da nicht sein soll, aber doch sein darf, weil er halt zum großen Ganzen gehört.
Aber es gibt wahrscheinlich immer noch, vielleicht ist es auch typisch deutsch, so ein Garten darf auch gerne mal akkurat aussehen. Ne? Also ich kenne das aus eigenem Beispiel. Meine Mutter hat einen schönen Garten, einen wirklich tollen Garten. Da darf auch alles wachsen, was wachsen möchte. Und der Garten direkt daneben ist wirklich Rasenkante getrimmt. Kein bisschen Unkraut, in Anführungsstrichen. Es wird alles weggespritzt. Das ist alles, die ist jeden Tag draußen und sammelt Laub auf. Also es ist wirklich clean. Es geht so weit, dass sie meiner Mutter immer sagt, von deiner Hecke weht ein bisschen was rüber und könntest du das ein bisschen kleiner machen und so. Das gibt es wahrscheinlich trotzdem auch noch und sehr viel verbreitet, oder?
Da unterstelle ich dann, dass die ganz schnell von Gartenarbeit sprechen.
Ja, das macht ja das sieht man ihr auch aus. Spaß. Das sieht man ihr auch an.
Wenn ich immer zupfen muss, wenn ich bei jedem Klee im Rasen nervös werde und auf die Knie gehe und so, Gottes Willen, anstatt mich zu fragen, und ist da jetzt Klee? Also ich kenne das auch in der Nachbarschaft, also ich werde vorrangig Sachen gefragt, was mache ich mit den Läusen? Oder was machst du, Eva, mit den Läusen an deinen Rosen? Wenn ich dann mal sage, gar nichts, die verschwinden schon wieder, sind sie hochschockiert. Rühren mir auch manchmal liebevoll irgendwelche Mittel an, die ich dann anwenden soll, was ich aber dann nicht tue. Oder eben die Frage nach dem Rasen. Und wenn ich dann sage, sei mir nicht böse, Rasenpflege, gar nicht mein Thema. Mhm. Guck dir meinen Rasen an. Hast du den Eindruck, dass ich da besonders viel... und das ist so, wo ich merke, dass der ein oder andere stark an meiner Kompetenz beim Thema Garten zweifelt, wenn ich nicht gegen die Blattläuse vorgehe und meinen Rasen nicht akkurat pflege.
Das heißt also, ja auch Kraut und Rüben und heißt nicht Garten.
Rasen und Rosen.
Ja, das stimmt. Aber du, ich nehme dem, du bist wahrscheinlich die Anlaufstelle Nummer 1 bei euch in der Nachbarschaft, oder? Wenn es um oder wahrscheinlich nicht mehr, weil...
Nicht mehr so, weil die Fragen, die ich gestellt kriege, kann ich dann oft nicht zur Zufriedenheit beantworten, wenn ich dann so frage, ja, aber da ist halt Schatten, lass doch das Moos da.
Ist traurig, ne? Dass man, aber gut, da könnte man auch stundenlang
drüber sprechen. Aber Rasen ist ja eigentlich auch ein echt übles Thema. Ich habe das jedes Jahr Akkuratess betrieben, vertikutiert, alles raus und trotzdem ist der Rasen nie so schön. Mein Nachbar.
Ja, aber die Frage ist ja, was heißt denn jetzt schön? Muss das so ein Golfplatz
sein? Ja, aber ich habe, weil wir so weit draußen wohnen, echt ein übles Kraut im Rasen und das jedes Jahr kommt es wieder. Ich glaube, es ist Ackerwinde oder irgendwas, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall echt übel, das Zeug. Und du müsstest, glaube ich, wahrscheinlich einen Meter Erde abtragen, damit du das aus dem Boden rauskriegst. Also
wenn es Ackerwinde ist.
Ja. Dann ist es so. Und das ist wirklich deprimierend. Und ich sag mal so, mein Nachbar, der wohnt jetzt seit 4 Jahren, der hat einen komplett verwilderten Garten übernommen und hat den jetzt über die Jahre auf Vordermann. Ja, aber wirklich, das wirklich irrifiziert und macht und füllt mit Quarzsand auf und so weiter und so fort. Und das ist, da kannst du Golf spielen drauf. Das ist wirklich beeindruckend, aber ich habe die Zeit leider gar nicht, um mich darum zu kümmern. Also von daher, was soll's?
Ja, weiß ich nicht. Ich bin da eher im Team von Eva. Lass das mal so sein, wie es sein kann.
Ja, das ist auch okay. Also solange, ich war nur neulich schockiert, weil meine Vermieterin kam und sagte, Herr Bender, wir müssten dann mal alle in ihren Garten. Und dann dachte ich so, wieso denn alle? Ja, den müssen wir mal, also sagen Sie mal Bescheid. Und dann dachte ich, habe ich meinen Garten geguckt? Ich sage, das sieht doch jetzt nicht schlimm aus. Also ich meine, ich fange doch jetzt erst an. Also ich mache ja im Winter nichts mit dem Rasen und so. Und dann dachte ich so, na, aber was ist denn da jetzt schlimm? Ja, das Einzige, was ich nicht unter Kontrolle hatte, war, ich habe irgendwann mal Bambus ausgebracht.
Ich glaube, Eva war schon was kommen. Ich kann
der sieht jetzt an der Stelle, wo ich ihn eigentlich wirklich toll aus, aber kommt halt, also ich laufe halt jede Woche mit einem kleinen Beil durch den Garten und kloppt den da weg, wo er nicht hingehört. Weil meine größte Sorge ist, der nimmt mittlerweile einen klaren Weg auf meine Nachbarschaft, die den mit Sicherheit nicht im Garten haben wollen. Und
das wird er tun,
ja. Ja, ja.
Meine, das Ding ist durch.
Meine Kalkulation ist, da wohne ich aber dann nicht mehr in dem Haus, wenn er da drüben angekommen ist. Ja, aber ich will kurz aufs Thema zurück. Also ich finde das total spannend, aber wie darf man sich denn, weil das ja mit Sicherheit auch jahreszeitlich vorgegeben ist, wie geht ihr an so eine Heftfolge ran? Also wie weit im Voraus plant ihr die Themen und wie dürfen sich das Menschen, die kein Heft gestalten und noch nicht so viel Ahnung haben, wie dürfen die sich das vorstellen bei euch in der Redaktion?
Also wir haben einen relativ weiten Produktionsvorlauf von ungefähr 3 Monaten. Aber wir treffen uns ganz klassisch einmal im Monat zu einer größeren Redaktionskonferenz und planen Seite für Seite die nächste anstehende Ausgabe. Wir haben so ein digitales Tool, wo wir fortlaufend Themen zu verschiedenen Rubriken sammeln. Das heißt, wir sitzen nicht blank da und keiner weiß, was sollen wir denn jetzt, wo sollen wir jetzt starten? Das heißt, wir haben eigentlich in der Regel schon einen großen Themenpool vorliegen. Ein paar Sachen stehen vielleicht auch schon fest. Reportagen, die vorproduziert wurden oder Strecken, die wir vielleicht in Kooperation mit den Kollegen aus der Anzeigenabteilung geplant haben. Also die stehen dann schon mal und der Rest wird befüllt. Und es gilt ja dabei, in so einer Konferenz dafür zu sorgen, immer, dass so ein Heft dann auch, wenn es erscheint, einer gewissen Dramaturgie folgt. Mhm. Ja, dass es eine runde Sache ist, dass wir haben verschiedene Stilelemente, also nicht nur die Rubriken, dass die gefüllt sind, abwechslungsreich, dass wir nicht nur Obst oder nur Blumen oder irgendwas drin haben, dass es saisonal passend ist, dass wirklich die Themen behandelt werden, die dann auch akut sind, dass wir Themen für eher die Neulinge im Garten dabei haben, aber auch für die Fortgeschrittenen. Wir haben Abonnenten, die wirklich seit der ersten Ausgabe Kraut und Rüben abonniert haben. Das heißt, da fragen wir uns auch manchmal, ja, aber jetzt, ihr müsst doch langsam besser sein als wir. Freuen uns riesig, wenn wir dann Zuschriften kriegen, dass wenn die sagen, ja, wir erfahren immer noch mal wieder was Neues. Mhm. Also wir versuchen schon schön. Auch, eben wenn es irgendwelche neuen Entwicklungen gibt, nicht nur Trends, sondern auch wissenschaftliche Erkenntnisse. Manche Sachen stimmen ja auch einfach gar nicht mehr, weiß man inzwischen besser. Mhm. Also, dass wir diese Abwechslung, diese Mischung drin haben und so entsteht Stück für Stück das Heft, eben unsere stilistischen Rubriken, die wir dann auch berücksichtigen. Es gibt immer ein Interview oder ein Expertenthema, eine Reportage ist eigentlich
ein bisschen Do-it-yourself auch drin.
Auch ein bisschen Do-it-yourself.
Das ist cool.
Ja. Klassische Praxisstrecken.
Und so eine Covergestaltung, wie darf man sich das vorstellen? Besprecht ihr die gemeinsam? Was wollt ihr aus Cover machen? Oder?
Wir besprechen meistens schon in dieser Themenplanung, welches Kernthema ein covertaugliches Motiv hergeben könnte. Danach suchen wir dann, also eine Kollegin vorrangig, ich suche dann manchmal nochmal nach oder gemeinsam verfeinern wir die Suche noch und meistens hole ich dann ein paar Kolleginnen, also ich dampfe schon mal ein, dann haben wir vielleicht noch so 3, 4 Motive zur Auswahl, das ist dann auch schon, lasse ich dann auch schon in die Maske einbauen, weil oft wirkt ein Motiv dann mit Logo, mit allem nochmal ganz, ganz anders und dann schicke ich aber meistens so in eine Runde und will ein Feedback und zwar ganz, ganz schnell, also aus dem Bauch raus. Nicht lange analysieren, weil ihr steht am Kiosk und wollt zugreifen oder eben auch nicht. Und ja, im besten Fall habt ihr noch 2 Sätze, warum ihr nicht zugreift oder warum ihr hier zugreift. Und dann gibt es den Best Case, alle sind für eins, dann wissen wir, damit machen wir auf jeden Fall es richtig. Oder zumindest sehr eindeutig fällt die Entscheidung zugunsten eines Titels aus. Und wenn wir lange diskutieren, dann suche ich meistens doch nochmal nach, weil dann ist es einfach
nicht richtig. Da weiß man schon, da stimmt irgendwas nicht. Ne?
Ladet ihr euch hin und wieder mal Leserinnen und Leser ein für eine Blattkritik? So, was findet ihr gut?
Haben wir auch schon mal gemacht, aber jetzt tatsächlich schon länger nicht mehr. Könnten wir durchaus mal wieder tun.
Und da wir ja heute das große Tomaten-Special machen hier bei uns im Podcast.
Große Tomaten-Special. Der Titel ist aber anders
hier. Ja, ich weiß. Gibt es bei euch sowas wie, oh komm, Eva, nicht schon wieder Tomaten? Weil es gibt wahrscheinlich tatsächlich Themen, die kommen jedes Jahr, oder? Tomaten ist vielleicht jedes Jahr ein Thema.
Tomaten sind Pflicht und zwar nicht nur einmal im Jahr, sondern im März ist es dann eher so, dass wenn wir ein Heft geplant haben, dann irgendwer sagt, oh Mist, wir haben gar keine Tomaten. Und dann müssen wir, also irgendein Tomatenthema muss noch rein. Im März muss zur Aussaatzeit, im Mai zur Auspflanzzeit und dann nochmal so um Ernteverarbeitung muss eigentlich auch nochmal. Es muss jetzt nicht immer die große 6-seitige Strecke sein, aber darf nicht ganz fehlen. Also es ist kein, oh nee, nicht Tomaten. Tomaten sind immer gut. Aber es gibt schon so Themen, nicht das eine Thema, wo alle mit den Augen rollen.
Ja.
Aber manchmal hat man das Gefühl so, das hatten wir aber doch jetzt echt schon oft in irgendeiner Ausprägung. Nicht immer gleich, immer ein bisschen anderer Küchenzuruf, anderer Blickwinkel. Und oft ist es aber eben so, dieses Pionierding, also manchmal haben wir Themen schon gehabt, die dann 1, 2, 3 Jahre später so zum Mainstream-Trend werden. Mhm. Und dann kriegen wir vielleicht Zuschriften oder über die sozialen Medien, über irgendwelche Kanäle, Fragen, warum macht ihr denn nie was über XY? Und wir denken uns, Mensch, das haben wir doch schon immer gemacht. Aber dann können wir das natürlich nicht liegen lassen. Also wir können ja dann nicht die Einzigen sein, die, wenn es ein klassisches Naturgarten-, Biogarten-Thema ist, Wildbienen, irgendwas, also irgendwie, wir sagen, ja, eigentlich machen wir das schon immer. Mhm. Ihr habt es halt noch nicht gelesen und nicht wahrgenommen, aber natürlich machen wir es dann gerne nochmal. Okay. Wir versuchen dann halt immer noch irgendwie einen anderen Dreh reinzukriegen oder ein bisschen tiefer zu gehen, weil das ist schon auch das, was wir von unseren Lesern immer wieder gespiegelt kriegen. Bei euch steht ein bisschen mehr drin als bei so klassischen Coffee-Table-Gartenmagazinen oder sowas. Und diesem Anspruch möchten wir halt auch bei Themen, die so breiter Trend sind, möglichst noch gerecht werden, dass wir das dann vielleicht hinterfragen. Ist es denn wirklich so, wie alle behaupten, oder ein bisschen tiefer
rein? Ich bin immer noch bei den Tomaten. Woran liegt es, dass Tomaten immer ein Thema ist? Ist es, weil das Feld Tomaten einfach so riesig ist, weil es so viele verschiedene gibt und verschiedene Anbauarten oder? Ich rede einfach mal so vor mich hin. Oder ist es das einfach, weil es draußen immer wieder nachgefragt wird, weil jeder sich irgendwie mit Tomaten beschäftigt?
Gibt es ein Lebensmittel, was du relativ einfach züchten kannst, selber?
Also Tomaten sind fast bei jedem beliebt. Also, es gibt welche, die mögen, ein paar Menschen, die mögen keine Tomaten oder vertragen sie nicht. Aber die meisten Menschen mögen Tomaten. Und wo du sagst, deine Kinder mögen es nicht. Wir hatten jetzt ein paar Mal schon so eine Veranstaltung, einen Tomatenworkshop auf verschiedenen Garten.
Tomatenworkshop.
Ja, da konnten die Leute von Sorten selber Samen gewinnen im Spätsommer, die sie dann im nächsten Jahr aussäen können. Also konnten erst verkosten. So, das war das Ding. Hier, wir haben 10 Sorten, probier mal. Und die dir am besten schmeckt, von der kriegst du Samen mit. Mhm. Und da waren ganz viele Familien mit Kindern. Und die sagten, oh, meine Kinder mögen keine Tomaten. Die mochten sie aber dann doch, oder nicht alle 10, aber weil die halt sehr unterschiedlich schmeckten, ganz anders als die sie vielleicht aus dem Supermarkt oder woanders
schmecken halt an Tomate.
Ja, das wird es wahrscheinlich sein, ja.
Und es gibt einfach auch so viele unterschiedliche Aromen und Richtungen. Also das einmal, viele Menschen mögen Tomaten, sie sind sehr abwechslungsreich und es ist so dieses Zwischending. Ja, ich kann relativ leichtes anbauen, aber ganz so leicht wie jetzt Radieschen zum Beispiel ist es halt dann doch nicht, weil es dauert recht lange. Wenn ich wirklich anfange von der Saat bis zur Tomate, nicht eine Pflanze kaufe, aber auch selbst dann kann unterwegs noch einiges passieren. Und deswegen ist das schon so ein Thema. Ich habe Erfolg, aber ich brauche auch Wissen dazu.
Ich kann aus eigener Erfahrung nur sagen, dass das Thema Tomate bei mir, wenn es Richtung Frühling geht, immer wieder auf den Tisch kommt, gedanklich. Weil ich denke, ja, wie du sagst, es ist irgendwie schnell in Anführungsstrichen gemacht. Man kann sich entweder eine Tomate pflanzen, eine Pflanze kaufen und sie dann auf den Balkon stellen. Und dann, klar, muss man gucken, da gibt es dann wieder auch wieder Regeln, welche Tomatenpflanze darf Wasser haben, welche nicht. Da muss ich ausgeizen. Da sind ja schon ein paar Themen, mit denen man sich da beschäftigen muss.
Oh, das Fachbegriff, ich schmeiß da rum, wie Reis, ne?
Und trotzdem gelingt es nicht immer. Und wenn dann das passiert, was bei eurem Workshop Gott sei Dank nicht passiert, dass meine Kinder aber sagen, ja, Tomaten, 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 und dann fangen wir an, die zu ernten, und dann sagen, schmecken mir aber nicht. Dann sind das wahrscheinlich die falschen Tomaten, die ich gekauft habe, die ich ausgesät habe. Wahrscheinlich wird es das sein.
Das weiß ich jetzt nicht.
Nee,
vielleicht gehören deine Kinder auch zu den wenigen Menschen, die wirklich
das sind ja am Ende die Standardtomaten. Deswegen würde ich gerne mal zu eurem Workshop kommen, wenn ihr wieder einen macht.
Ja.
Du hast mich doch angemeldet jetzt, da kannst du ja dann.
Nein, du bist bei der digitalen Tomatenwelt dabei.
Ich bin bei der digitalen
Tomaten. Aber du weißt doch, Marc, das ganz oft ist, ich frag für einen Freund.
Aber das Problem ist ja dann auch irgendwann so, wenn die Tomaten dann wirklich erfolgreich, dann hast du aber auch wirklich eine harte Zeit vor dir, weil du musst eigentlich jeden Tag Tomaten essen halt eben. Ja. Und das ist dann schon hart. Wobei, muss ja sagen, Tomate Mozzarella geht halt immer, ne?
Das stimmt. Außerdem gibt es aus dem Hause Kraut und Rüben ein ganz tolles Tomaten-Sonderheft.
Ich wollte es gerade mal sagen.
Und da kann man sich ganz viel Inspiration holen, was man mit Tomaten machen kann. Man muss sie nicht immer nur mit Tomate Mozzarella essen. Langweilig.
Das ist jetzt eine neue Erkenntnis für mich. Ja. Kann man Tomate
noch mal, ich würde gerne nochmal einen ganz kleinen Schritt zurückgehen, weil wir sind ein Print-Podcast. Und mich würde mal interessieren, und Marc interessiert das sicherlich auch, wie bedeutend und wichtig das Magazin noch ist in diesem Kosmos, von dem du ja vorhin gesprochen hast. Ich kann mir schon vorstellen, dass insbesondere, wenn wir mal wieder bei den Tomaten sind, dass so ein Erklärvideo auf YouTube da wahrscheinlich dann das geeignetere Medium ist. Aber wie wichtig ist euch das Printmagazin und was macht es dann am Ende auch aus für euch?
Also noch ist das Heft tatsächlich die dickste und stabilste Säule wenn wir auch den Zuwachs überall auf den digitalen Kanälen haben. Und ich mag es eigentlich immer gar nicht so Gräben aufzumachen zwischen der digitalen Welt und der Printwelt, weil zumindest ich aus meiner privaten Nutzungsgewohnheit von Medien bin ja da auch nicht nur die Print liest und blättert und nur die ich habe eine Tageszeitung abonniert, die ich aber nur digital am Handy lese.
Ja.
In der U-Bahn konsumiere ich Medien anders als auf dem Sofa.
Ja.
Also das hat jetzt immer gar nicht mit, will ich lieber digital oder Print zu tun, sondern welche Inhalte sind es und in welcher Situation bin ich gerade. Und so nehmen wir es eigentlich bei unseren Lesern, Usern auch wahr. Es gibt jetzt nicht den, der nur das Heft abonniert hat und nur das Heft kauft und niemals auf unsere Webseite gehen würde oder uns nicht auf Instagram folgt, sondern auch da ist es die Lebensrealität, in der sich die Leute einfach gerade bewegen. Und wir hatten auch schon Veranstaltungen, da haben wir mit jungen Leserinnen gesprochen, Anfang 20, die uns völlig, also die wir gefragt haben, wie ist es denn, lest ihr eher Zeitschrift oder? Und die uns sagen schon, ja, natürlich lesen wir gerade in Rüben, lesen wir die Zeitschrift. Also haben gar nicht verstanden, warum sie diese fragen, wie wir drauf kommen. Und das ist natürlich ein bisschen unsere Hoffnung, dass es so auch noch eine Weile bleibt und dass wir es schaffen, diese Eigenheiten, weil einfach bei Print ist jetzt jedes Medium, jeder Kanal hat ja seine Kriterien, also und diese Haptik und Optik, diese Doppelseitenoptik, die Wirkung der Bilder, das Zusammenspiel der Bilder sind Anforderungen, die habe ich jetzt beim Feed online nicht. Da habe ich dann andere Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit ich die Leute bei mir hatte. Und wenn es uns gelingt, das auf jedem Kanal so zu bespielen, dass genau diese Anforderungen erfüllt sind, hoffe ich, dass wir alles noch eine ganze Weile machen können.
Cool.
Digital auf das Hobby Gärtnern übertragen, wenn wir uns das angucken, alles wird ja irgendwie digitaler. Kriegt bessere Helferlein an die Hand, bessere Ergebnisse. Was gibt es denn da in dem Bereich Gärtnern? Also wird das auch digitaler oder ist es bewusst etwas, wo ich sage, das verbanne ich und ich entschleunige und möchte mich genau damit in dem Moment nicht auseinandersetzen? Ja, also
das kommt wahrscheinlich wirklich sehr auf den einzelnen Gärtner, die einzelne Gärtnerin an. Aber ja, es gibt inzwischen viele sehr gute Apps, die mir helfen bei der Gartenplanung, beim Erkennen von Krankheiten, von Pflanzenarten, saisonale Arbeiten, Tätigkeiten vorschlagen, mir genau sagen, wann ich was zu tun habe. Und die werden ja offenbar auch rege genutzt. Und auch da kann ich mir vorstellen, dass diese richtigen Garten-Nerds, die konsumieren alles. Also die haben wirklich, die haben dann ihre Zeitschrift, egal welche jetzt, die sie wirklich beim Kaffee im Garten, also das gehört dann so dazu, am Sitzplatz zu sitzen unter dem Rosenbogen oder wo auch immer. Das muss dann die Zeitschrift sein, das gehört zum ganzen Feeling dazu. Aber sicher zücken die auch ihr Handy, wenn sie irgendwo sind und nicht wissen, was ist jetzt hier los und machen ein Foto und lassen sich das auswerten. Also das ist sehr individuell. Ich
meine, das irgendwie gar nicht so richtig vorstellen kann, wenn ich so mit Leidenschaft Gärtner und dann mir vorstelle, dass ich auf meinem Smartphone dann den Hinweis bekomme, ah, die Tomaten müssen gleich noch, die sind zu trocken und der Apfelbaum hat, keine Ahnung, was die KI da sich ausgedacht hat, was der Apfelbaum jetzt braucht. Das widerspricht mir so ein bisschen diesem Grundgedanken, leidenschaftlich zu gärtnern.
Ja, ist ja immer so. Aber Landwirtschaft ist heute gar nicht gehe. Wenn ich
das mir ist angucke, klar, das verstehe ich.
Wie das logisch. Also wie da heute versucht wird, na logischerweise hat ja auch einen anderen Hintergrund. Also ich meine, ist natürlich dann am Ende auch wirtschaftlich wichtig, dass ich meinen Acker optimal nutze und auch die maximale Ertragskraft aus dem raushole. Aber das ist ja schon krass, was da, also in der Zeit als ich, und das ist ja irgendwann in den 80er, 90er Jahren, und wenn du heute dir mal einen Trecker anguckst, und alles mit GPS vermessen, es wird genau, wie viel Saat bringst du aus, was hast du für eine Ertragserwartung und so. Das ist schon krass und ich könnte mir vorstellen, so jemand wie ich, der technologisch schon begeistert ist, ausprobieren würde ich das auf jeden Fall, wenn ich dieses Hobby hätte. Einfach nur, um zu sehen, ob es einen Unterschied gibt.
Das ist am Ende auch jedem selbst überlassen.
Also ich denke, es gibt ganz viele, die das, den Ansatz verfolgen, wie du, Carsten, dass man einfach sagt, nee, gerade im Garten will ich es eben nicht, weil ich sitze unter Umständen stundenlang am Tag vor einem Bildschirm und bin immer an meinem Handy, da will ich das genau nicht.
Ja.
Und jemand anders, der sagt, Technik, geil, nutzt dann jedes Tool, was er kriegen kann. Ja, und vielleicht, wenn man auch selber tagsüber im Job nicht ständig vorm Rechner sitzt. Also für mich ist es auch ein Ausgleich und ich nutze ganz viel digitale Medien.
Ja.
Aber ja, ich möchte im Garten auch lieber erstmal gar nichts damit zu tun haben.
Jetzt haben wir über dich als Person gesprochen, jetzt haben wir ein bisschen über das Produkt gesprochen und jetzt wollen wir so ein bisschen über das biologische Gärtnern sprechen. fangen wir doch mal vielleicht ganz vorne an, für jemanden, der sich nicht so intensiv damit beschäftigt und den wir dafür begeistern wollen. Was unterscheidet denn eigentlich biologisches Gärtnern wirklich vom, in Anführungszeichen, normalen Gärtnern?
Ganz platt kann man einfach sagen, beim biologischen Gärtnern verzichte ich komplett auf synthetische mineralische Dünger, sondern habe rein organische Dünger, die erstmal im Boden umgewandelt werden müssen, zersetzt werden müssen von Mikroorganismen und dadurch die Nährstoffe erst freigesetzt werden und nicht die Mineralsalze direkt ausgebracht werden. Und ich verzichte auf jegliche Art von chemischen Pflanzenschutz. Mhm. Das ist einfach mal das Basic so, aber Verzicht allein auf irgendwas bringt jetzt noch keinen Erfolg oder keine Ernte, keine Blüte automatisch, sondern beim biologischen Gärtnern nutze ich eben diese schon erwähnten natürlichen Zusammenhänge. Also ich verstehe, du hast auch schon erwähnt, eine Mulchschicht verrottet, dabei werden Nährstoffe frei. Ein gesundes Bodenleben, also die verrottende Mulchschicht, meinetwegen, ich mache einfach ein einfaches Beispiel, ernährt die Mikroorganismen im Boden. Das heißt, der Boden bleibt lebendig, ein lebendiger Boden bleibt perspektivisch lange fruchtbar. Anders als jetzt ein Boden, auf den einfach die Mineralsalze gestreut werden, die dann zum Teil ausgewaschen werden und das Bodenleben nichts davon hat. Also ich nutze diese natürlichen Kreisläufe und Zusammenhänge. That's it eigentlich.
Okay, das heißt, biologisch Gärtnern heißt nicht, mein Beispiel, ich fahre in ein Gartencenter, kaufe dann die Biotomate und pflanze die Biotomate bei mir in den normalen Blumentopf, in eine vielleicht Bio...
Wird das denn schon separiert im Baumarkt? Das sind Biotomate und das keine?
Ja.
Ja?
Da sind tatsächlich schon Labels dran.
Zum Teil gibt es das, ja.
Bio. Die Frage ist aber dann auch, steht da einfach Bio drauf oder gibt es in dem Bereich auch wirklich so Siegel, dem man hinterherlaufen kann, dem man da vertrauen kann?
Die ganz normalen Bio-Siegel, die wir auch sonst kennen, Bioland und so, und wenn das Bio ist. Wobei ist es auch wieder, muss man differenzieren. Bei den Pflanzen, die kommen dann tatsächlich aus Biogärtnereien, also die Jungpflanzen, und sind dann eben dort biologisch gezogen worden. Insofern hast du schon recht. Ich habe jetzt wirklich das Basic, den Verzicht auf und Nutzen von genannt. Es geht natürlich weiter. Ich nutze im besten Fall Saatgut, das biologisch erzeugt wurde.
Ja.
Nach den Kriterien, wo also auch schon die Gärtnerei all das nicht genutzt hat, was ich gerade genannt habe. Oder die Jungpflanzen schon so gezogen worden. Und das sind diese klassischen wie Bioland, Naturland-Label, die man so kennt, auch von Lebensmitteln.
Ja.
Hingegen gibt es zum Beispiel bei Erden, wenn ich mich jetzt nicht irre, mich glaube ich nicht, wenn da Bio draufsteht, das ist einfach erstmal ein
dehnbarer Begriff.
Leben. Das kann alles Mögliche, da stehst dann nochmal, also da sind dann ziemlich sicher keine mineralischen Dünger drin, aber das ist kein richtiges Label. Da müsste man nochmal lesen, was bedeutet das hier eigentlich. Aber in der Regel, dagegen torffreie Erde ist klar, darf nur torffrei heißen, wenn sie auch wirklich torffrei ist.
Ja. Das ist ja wirklich was man in den 80ern, 90ern so noch gar nicht kannte. Ich kenne das noch, wir sind in unserer Schule damals im Norden auch in so Torfschlechtgebiete noch gegangen, da wurde richtig noch Torf gestochen, das macht man ja auch nicht mehr. Das war mir auch neu, klar, dass man sich damit beschäftigen können, aber torffreie Erde zu kaufen, weil der erste Impuls, wenn man das im Gartenzettel sieht, torfhaltige Erde, oh super, das ist ja top, weil das ja für meine Pflanzen super ist.
Ist eine tolle Sache, wenn
aber am Ende so ist es nicht einfach so nachhaltig
nachwachsen würde, dann Torf dann, klasse. Ja. Also da geben sich gerade ziemlich viele Menschen in der Erdenentwicklung für den privaten und Erwerbsgartenbau richtig viel Mühe, Ersatzstoffe zu finden, Mischungen zu finden, die ähnliche Eigenschaften haben wie Torf.
Das heißt, wir gehen jetzt hier auch nicht von einem Trend aus, sondern das ist schon ein nachhaltiges Wirken, ne?
Ja, es gibt auch, also es sind noch viele Selbstverpflichtungen, aber es gibt immer zunehmend strengere Regeln, auch das Stück für Stück, so im Hobbygartenbau sowieso und auch sukzessive im Erwerbsgartenbau, die Torfanteile massiv zurückgefahren werden sollen. Auch es gibt auch irgendwann gar keinen mehr. Es ist dann ein bisschen wie mit dem Erdöl. Irgendwann ist es endlich.
Das stimmt. Außerdem ist es, denke ich mal, liegt das ja so ein bisschen auch an einem selber, wie man seinen Garten, wie man seinen Garten kultivieren möchte. Weil da kommt ja jetzt keine Biogartenpolizei und sagt, hier Eva, also ich glaube, da hast du aber jetzt eine andere Erde genommen. Das ist ja ein Anspruch, den man selber an sich hat.
Genau,
wir reden ja hier nicht über einen gewerblichen Gartenanbau.
Auch ein hoher Kraut- und Rübenwert.
Finde ich gut.
Und also für uns steht fest, dass wir nie missionarisch unterwegs sind in unserer Tonalität. Nicht mit erhobenen Zeigefingern, nicht dogmatisch, sondern jeder, also auch die Nachbarin deiner Mutter, der Nachbar deiner Mutter, wenn jemand seinen Rasen mit der Nagelschere pflegen möchte und das wirklich schön findet, er das tun und niemals würden wir das verurteilen. Unser Ansatz ist eher, dass wir sagen, wir machen unsere Gartentüre ganz weit auf und laden ein und sagen, schau dich mal hier um, wie gefällt es dir hier? Und die Erfahrung hat halt gezeigt, jemand, der eben wirklich aus Freude gärtnert und nicht den Garten als Statussymbol hat, der kommt eigentlich eher zu dieser Art, weil das ist die Umgebung, in der wir uns natürlicherweise wohlfühlen. Also kaum jemand fühlt sich zwischen geraden Betonwegen und nur grüner Fläche wirklich wohl.
Aber diesen Trend gab es ja auch. Ne? Dieses, ich kann mich erinnern an Hauseinfahrten und auch an Hauszäune, die so diese Steine in den...
Diese Gabionen, ja.
Heißen die so? Mhm. Wo dann Steine in so Dinger reingeworfen, in so Metallzäune reingeworfen werden und dann hast du so Riesen...
Wobei lustigerweise Naturschützer die gar nicht so verteufeln, weil sich nämlich zwischen diesen Steinchen Käfer, Insekten und anderes Kleingetier verkrümmeln kann. Ob es schön ist, muss jeder selber entscheiden. Ja, cool. Und eine bunte, gemischte Hecke ist wahrscheinlich immer noch ökologischer, aber... Mhm. Ich habe da mal ein Interview gehört, wo jemand sagte, nee, eine glatte Betonwand ist schlimmer als diese Gabionen. Also
die Natur, die...
Also macht halt auch Arbeit. Ich habe halt Buchenhecken, das ist kein Spaß.
Ja, weil du das nicht als Leidenschaft siehst, ist das für dich Arbeit?
Heckenschneiden?
Ja.
Na, das ist keine Leidenschaft. Ich möchte bezweifeln, dass das irgendjemand als Leidenschaft empfindet. Aber gut, also Heckenschneiden meine ich.
Du könntest ja die Hecke, okay, ist nicht dein Garten, ne? Da kannst du nicht so einfach schalten und falten, wie du willst.
Doch, ich habe damals einen Teil der Hecke einfach weggerissen.
Wir würden dann zum Beispiel zu einer gemischten Wildholzhecke raten, da musst du gar nichts schneiden und die Vögel haben was davon und vielleicht kannst du selber noch was ernten.
Also ich würde die auch so wachsen lassen, aber am Ende sieht es vielleicht auch nicht so schön aus, ich habe keine Ahnung, es muss ja das Bild gewahrt werden, aber tatsächlich, das ist schon viel Arbeit.
Ja, das glaube ich.
Ja.
Ist halt immer die Frage, ob du das definierst, ob das für dich Arbeit ist oder eben...
Workout.
Genau.
Ja.
Guckt er mich an. Ja, kommen wir nicht zusammen.
Nee, kommen wir nicht
zusammen. Aber vielleicht kommen wir beim Thema Tomaten zusammen.
Er steht gerade in Gedanken auf der Leiter. Ja,
Hecken schneiden, da kommen wir nicht zusammen. Wir haben früher noch Hecken geschnitten hier mit so einer großen Heckenschere.
Damit habe ich angefangen.
Ja.
Und dann habe ich so ein elektrisches Ding gekauft.
Mein Großvater.
Weil die jetzt mittlerweile so hoch ist, dass ich da oben auch mit einer Leiter gar nicht mehr rankomme. Und dann ist es halt bequemer, wenn man mit einer Heckenschere, die man an einer Teleskopstange hat,
drüber fährt. Mein Großvater hat so noch mit einer Sense Gras geschnitten.
Da gibt es bei mir im Ort noch Sensenkurse.
Mhm, ich wollte gerade sagen, ist wieder ganz im Trend.
Im Ernst?
Ja.
Sensenkurse?
Ja.
Ist ja Wahnsinn. Was wir alles lernen in diesem Podcast. Ja. Finde ich gut.
Hilft dir aber alles, ist ja auf deinem kleinen Balkon da. Kannst du das Ganze nicht arbeiten.
Wir haben noch keine einzige Tomate gesät. Ja,
genau.
Das ist für mich echt ein schweres Thema hier heute, ne? Weil ich bin ein Gartenfreund.
Ja, ja, klar.
Ich habe leider keinen Garten. Und das ist ja,
du kannst gerne bei mir vorbeikommen.
Da bin ich tief traurig. Ja? Du wohnst leider sehr weit weg.
Ja.
Ja. Und das ist für mich nicht so ganz kompatibel. Aber ich bin ja schon froh, dass ich überhaupt so ein bisschen ein Stück Dachterrasse habe in unserer Betonsiedlung da. Bin aber wirklich nicht gut in dem Feld. Also ich habe jeden Frühling fange ich an, schöne Blumen zu kaufen, Gemüse zu kaufen. Direkt mein Thema. Ich pflanze meine Bio-Erdbeere ein. Darf ich daneben eine Blume pflanzen oder nehmen die sich gegenseitig die Nährstoffe weg? Also lieber nicht. Was passt dann zu einer Erdbeere? Frage.
Du darfst da was, also wenn du ein groß genuges Gefäß hast, dann darfst du neben die Erdbeere eigentlich fast alles pflanzen.
Ja?
Die stört das gar nicht? Nein. Aber woran scheitert es denn eigentlich? Was passiert denn dann, dass du sagst, also ich glaube, ich habe auch das Gefühl, du setzt dich ganz schön unter Druck.
Ja, ist perfekt.
Geh doch mal ein bisschen entspannter.
Ist in der Tat, da hast du einen Punkt. Bei mir ist es so, ich fange mal an mit sehr viel Enthusiasmus mit meinen Kindern, dann machen wir alles. Ist echt richtig schön. Blumen, Tomatensträucher, alles. Also wirklich schön. Sieht auch schön aus. So, aber dann ist es bei mir so, ich habe ab 8 Uhr Sonne, bis die Sonne untergeht. Also knüppelheiße volle Sonne. Volle Pulle. Allein das kriege ich schon nicht geregelt. Weil ich kann nicht tagsüber, wenn ich nicht da bin, wie nennt man das mal hier, die Sonnenschirme aufstehen. Weil wenn dann doch mal tagsüber ein Wind oder sowas kommt, dann weiß ich nicht, was da passiert. Das kann ich nicht machen. Das heißt, die sind den ganzen Tag, ist diese Terrasse der Sonne komplett ausgesetzt. Also es gibt teilweise Pflanzen, die nach 2 Tagen komplett runtergebrannt sind im Sommer.
Also den Tomaten sollte es eigentlich da ganz gut gehen. Es ist schon heftig, natürlich. Gerade wenn rundherum Hauswände sind, die nochmal die Wärme, nochmal windstill und die Wärme speichern und so. Ist heftig, aber den Tomaten sollte das eigentlich nicht so viel machen, wenn sie in einem groß genugen Kübel wachsen, sodass sie nicht sofort Durst leiden.
Ja, aber die dürfen ja jetzt auch wieder keinen Regen von oben kriegen, habe ich dann gelesen.
Das sagt deine Dachterrasse hat auch kein Vordach über
Dach. Nein.
Das ist einfach frei.
Frei.
Frei. Dann.
Ich habe dann mir schon diese komischen Tüten gekauft und das ist ja auch nicht wirklich biologisch. Da ärgert man sich auch schon, dass man so komische Hauben kauft, die man über die Tomaten.
Das zum einen, wobei jetzt du, wenn du auf der Terrasse bist, jetzt zumindest nicht, das nicht verwittert und kein Mikroplastik in den Boden einträgt, sondern dann hast du halt du wirst dein Leben ja sonst auch nicht komplett plastikfrei gestalten können. Nee, das krieg ich nicht hin. Also wird die eine Tomatentüte dein. Dann kam man nicht grundsätzlich zu.
Aber sieht auch nicht schön aus, muss man dazu sagen. Aus
und man muss auch sagen, dass sich darunter einfach leicht die Feuchtigkeit sammelt und das, du hast, glaube ich, schon Krautfäule angesprochen, ist einfach auch nicht so toll. Ich weiß nicht, wie groß deine Terrasse ist, aber du könntest dir so ein kleines Tomatenhäuschen da aufstellen. Auch aus mit Folie oder mit Glas oder Kunststoffplatten oder wie auch immer. Oder aber es gibt auch durchaus Tomatensorten, die im Freiland gut zurechtkommen.
Das wäre vielleicht eine Lösung.
Für das ist aus dem Tomatenbuch da liegen. Jetzt bist du ja schon so weit. Ich wollte, eigentlich hatten wir noch.
Ich schaffe mit den Hufen hier.
Ich
muss meine ganzen Sachen unterbringen. Den Garten machen.
Jetzt müssen wir aber eine Stufe nochmal zurück. Ne? Ja, also es geht ja um den Boden, den ich in meinem Garten eigentlich vorfinde. Ist der eigentlich schon Bio oder? Ist wahrscheinlich situativ, ne? Wenn jemand auf dem alten Industriegelände gebaut hat.
So ein bisschen einmal informieren, was da die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte passiert ist auf deinem Grundstück. Aber erstmal ist ja ein Boden ist ja erstmal kein guter oder böser Boden, sondern er ist einfach Boden, wie ihn die Natur oder der Mensch da hinterlassen hat. Also wenn er jetzt nicht schwer mit Metall belastet ist oder mit irgendwas anderem, dann ist er tendenziell Bio, Bio ist ja ein menschliches Siegel. Also der Boden ist ja kein, das wird ja nicht verpackt in Tüten. Aber ob er deswegen gleich fruchtbar ist, ist die andere Sache. Mhm. Und ob er ein lebendiger Boden ist, ist die andere Sache. Und da könntest du als Gärtner ein bisschen was mit Kompostwirtschaft und dazu tun, dass er mit Mulchen, mit Kompost, dass
also er fruchtbarer wird. Also muss ihn quasi vorbereiten sozusagen.
Ja, ja. Je nachdem, was du auf ihm anpflanzen willst. Ja. Wenn du sagst, ich möchte da eine Magerrasen mit vielen Wildblumen, dann solltest du ihn abmagern oder mager lassen, also je nachdem, was du vorhast mit deinem Boden. Aber der Boden an sich ist, wenn er nicht verseucht ist, ja, wenn du den Begriff Bio nutzen willst, erstmal also, von Natur aus Bio.
Okay, dann ist das so die erste vorbereitende Maßnahme. Also mich würde da wirklich interessieren, also wie messe ich das denn, wie gut mein Boden unterwegs ist gerade? Gibt es da eine Möglichkeit, das festzustellen?
Gute Frage. Meine ich ernst?
Es gibt Bodenlabore, also ich kann Bodenproben einschicken. Oh. Die sagen mir dann ziemlich genau, wie mein Boden aussieht, was ihm fehlt, wovon er zu viel hat. Also man muss sagen, die meisten Gartenböden sind an zum Beispiel Kalium und Phosphor eher massiv überdüngt. Mhm. Das Einzige, was zum Wachstum fehlt, ist dann oft Stickstoff. Deswegen ist oft Dünger ausbringen, die falsch, also beliebig Dünger ausbringen, egal ob biologisch oder nicht, gar nicht angesagt. Dieses Bodenlabor kann dir auch sagen, aus welchem, also ist es ein eher sandiger Boden, ein eher lehmiger Boden, ein Lössboden oder kann dir dann die Zusammensetzung und danach richtet sich dann, was dort gut gedeiht oder was du tun könntest, um eben trotzdem auch Gemüse anzubauen.
Aber einen einfacheren Weg habe ich nicht als das Labor. Also ich habe jetzt nicht die Möglichkeit, mal so, vielleicht mal für ein Jahr mal.
Du kannst schon sehen, was wächst denn auf dem Boden aktuell.
Es gibt auch Zeigerpflanzen.
Zeigerpflanzen
zum Beispiel, wenn wo viel Brennnessel wächst oder Löwenzahn, dann ist da schon mal relativ viel Stickstoff drin und es ist eher ein lehmiger, schwererer Boden.
Ist das gut?
Je nachdem, was du da vor.
Speichert Feuchtigkeit auf jeden Fall mal gut.
Ja. Mediterrane Kräuter nicht. Okay. Ich finde es nicht so gut. Also es gibt verschiedene Zeigerpflanzen. Ich kann jetzt nicht 20 aufzählen, wer was genau. Mhm. Aber da könnte man sich informieren, mal gucken, was da schon von sich aus wächst.
Das ist spannend.
Und kriegt damit einen Hinweis drauf, was für eine Art von Boden habe ich hier. Dann kann man natürlich auch in der Region, in der man lebt, nachgucken. Ist hier eher Lössboden, eben hier wie in der Schotterebene. Es ist wieder anders. Und ich kann auch mal einfach reinstechen und mir die Farbe angucken, die Struktur angucken. Es gibt so eine Knödelwürstchenprobe, einfach mal so ein Würstchen rollen und gucken, wie schnell zerbröselt es. Je länger es dauert, desto lehmhaltiger ist der Boden. Und je schneller es bröselt, desto sandiger. Und wenn ich da so mal ein bisschen vergleiche, kriege ich da ein bisschen Gefühl. Also ich kann auch ohne Bodenprobe schon ein Gefühl für den Boden kriegen. Aber ich werde nicht erriechen oder erfüllen können, wie viel Phosphor oder Kalium.
Ja, okay, das ist klar. Aber das ist total spannend, dass man sowas machen kann. Kommen wir nochmal zu meinem Boden bei mir auf der Terrasse.
Das ist Beton.
Da ist nämlich keiner. Wobei ich immer wieder fasziniert bin, wie schnell so die Natur sich auch Dinge holt und dazwischen den Platten dann genau das, was du angesprochen hast, nämlich Löwenzahn hochgeht. Und teilweise, jetzt im Frühjahr habe ich da welche, die sind bestimmt 20 Zentimeter hoch.
Genau, weil der stört sich an fast gar nichts. Das ist irre. Auch ein ganz schwerem, also es kann total verkrustet und verklebt sein, irgendwie mit seiner Pfahlwurzel bohrt er sich einfach überall durch.
Finde ich total faszinierend. Nur, da ich ja keinen Boden habe, muss ich ja einen Boden bringen. Also habe ich einen Blumenkübel und habe dann Erde drin. Ich weiß, es gibt für unterschiedliche Pflanzenarten unterschiedliche Erde, haben wir ja gerade besprochen.
Ist das eigentlich Marketing oder ist das wirklich so? Also ich meine, ich habe manchmal das Gefühl, es ist auch Marketing. Tomatenerde, also
Ficht ist gut, ja.
Teils, teils. Also ja. Diese Vielfalt, diese breite Palette bräuchte es vermutlich nicht. Aber es gibt selbstverständlich Pflanzen, die einfach eher magere Erde brauchen, nicht so stark aufgedüngte Erde. Die, also viel hilft eben nicht immer viel. Es gibt auch durchaus viele Pflanzen, die, denen es gar nicht bekommt, wenn sie überdüngt sind. Die werden dann, wachsen dann ganz, das Gewebe wird dann weich und wackelig und gackelig, dann werden sie anfällig für Krankheiten. Und andere, wie zum Beispiel Fruchtgemüse, Tomaten eben, sind Starkzehrer, heißt das, die brauchen sehr viel Nährstoffe. Das heißt, und diese Erden sind ja schon vorgedüngt. Ich muss ja, wenn ich was frisch einpflanze, erstmal ein paar Wochen nicht düngen. Und darin unterscheiden sich diese Erden schon. Oder es gibt Pflanzen wie Heidelbeeren, die brauchen eher sauren Boden. Das heißt auch eine Rhododendron- oder Heidelbeererde, meistens heißen die dann Rhododendron-Erde, ist dann schon mal sauer vom Milieu. Die macht durchaus Sinn.
Deswegen wachsen die wahrscheinlich zwischen Tannen auch so gut. Weil der Tannen erzeugen sauren Boden.
Wow. Okay, jetzt kann ich nachvollziehen, dass bei dir im Garten du die Erde hast, du arbeitest mit unterschiedlichen Pflanzen, machst dann vielleicht in dem einen Jahr mal das, in dem anderen Jahr mal das, damit die eine Pflanze den Boden, die Nährstoffe zieht, eine andere holt dann eine andere, deswegen kann sich die Erde wieder erholen. So ungefähr stelle ich mir das vor. Das passiert ja bei mir in meinem Blumenkübel nicht. Das heißt, wenn ich jetzt meine Pflanze, egal was, Tomate oder wie auch immer, da über den Sommer drin hatte, ich sage jetzt mal, wie es bei mir läuft. Ja. Ich fange jetzt am Wochenende an, die alten Kübel, was da noch so drin ist, zu nehmen und hau das weg. Und fange wieder von vorne an. Das ist ja auch dämlich, oder?
Du machst dir damit Arbeit, die unnötig ist, weil du kannst sie tatsächlich wiederverwenden. Nicht so, sie ist ausgelaugt. Also wenn da vorher eine Tomate drin war, hat sie wahrscheinlich alle Nährstoffe rausgezogen, die sie so brauchte. Dann verliert die Erde übers Jahr an Struktur. Sie fällt so ein bisschen zusammen. Du wirst es merken am Volumen, dass du gar nicht mehr so viel hast.
Ja, und sie ist so auch so, dadurch, dass sie natürlich in der Witterung ausgesetzt ist, auch durch den Winter, das ist so ein richtiger Matscheklumpen.
Also das sind nass. Ja, okay. Ja. Du solltest sie schon,
trocken
ein bisschen
sein.
Trocken kriegen. Also einen reinen Matsch.
Bei dir zu, die Dinger, oder?
Bitte.
Sind die zu, die Pflanzentöpfe? Kannst Wasser nicht ablaufen?
Doch.
Dann, wieso ist es dann matschig?
Weiß ich nicht.
Zu viel Schnee drauf, Regen drauf gewesen.
Genau. Ah, ja. So war das.
Also das darf schon nass sein, aber eben nicht, also kein Schlamm.
Okay.
So, aber wenn die Erde so, und zu bearbeiten ist ja auch leichter, wenn sie nicht total nass und matschig ist. Aber du kannst die alte Erde nutzen, mit neuer vermischen, mit ein bisschen neuem organischen Dünger aufpeppen. Dann gibt es so Bodenhilfsstoffe, heißen die Zusatzstoffe. Sie heißen so wie Zeolit, Vermiculit oder Perlit. Das sind so Blähtonen. So. Jetzt darf ich nicht irgendein, also ich kann auch einen Quatsch erzählen. Das sind einfach so hoch erhitzte Vulkanglas oder irgendwie solche Sachen, die halt dann sehr, sehr feine Poren, ganz viele Poren haben und sehr luftig sind. Mit denen kannst du es ein bisschen auflockern, also sowohl um Luft reinzukriegen in dieses zusammengesackte, matschige Zeug.
Ja.
Und auch diese großporigen Steinchen speichern auch sehr viel Wasser. Und wenn du das einfach mit neuer Erde ein bisschen mischst, dann musst du nicht die alte entsorgen.
Das ist ja cool. Mach ich. Weil das ist ja auch immer viel Arbeit.
Ich wollte gerade sagen, wenn du eine Dachterrasse hast, musst du ja auch die Erdsäcke da
das
irgendwie
muss weg
hochkriegen und wieder runterkriegen.
Genau, ja, dieses Erdekaufen ist schon immer ein Thema dann dieses Jahr. Diese Säcke, da geht es auch los mit biologischen, ne? Dann in Plastik abgepackte Erde nach Hause
schicken. Mach ich nicht. Fahr ich auf den Wertstoffhof, da gibt es einen großen Container und dann fährst du mit dem Anhänger hin, dann machst du ihn voll und fährst mit dem Anhänger nach Hause.
Aber dann muss ja die Schubkarre im Aufzug
durch die Wohnung. Kann er ja dann das in Eimerchen verpacken oder so.
Ja, Eimerchen,
genau. Ja, Entschuldigung, ja, wieso, aber so macht man es doch. Das ist so typisch, ne?
Ja. Na, ich mach's ja jetzt in diesem Jahr anders.
Die Massen.
Ja, du kaufst torffreie Erde und machst damit deine alten.
Und die mische ich so ein bisschen durch und dann.
Und das Wichtigste für die Dachterrasse ist wirklich, dass die Gefäße einfach groß genug sind, das Erdvolumen groß genug. Das machen die meisten falsch, dass sie in so, weil so hübsche kleine Dekotöpfchen irgendwo gibt im Gartencenter und dann stopfen sie ganz viele Sachen rein.
Die Tomate, die wächst ja da raus.
Nein, also das kann ich schon sagen.
Wo geht ihre Wurzel denn hin?
Die kriegen. Meine Tomaten sind schon in großen Kübeln.
Ja.
Das hat schon funktioniert. Die Erdbeere, die ist, glaube ich, eher in so einem kleinen Zier, Dings.
Ja, aber das.
Die brauchen ja nicht viel Platz.
Nee. Das macht die.
Ich habe noch was über. Kannst du was holen vom Balkon?
Erde?
Nee, Gefäße.
Ach so, nee, Gefäße habe ich, danke. Ja. Aber das ist ein gutes Stichwort, Gefäße. Ich denke darüber nach, das können ja alle abschalten, die das langweilig finden, ein kleines Hochbeet anzulegen. Macht sowas Sinn?
Absolut, gibt genügend Balkonhochbeete und gerade für Radieschen, ein bisschen Pflücksalat, ein paar Möhren, wächst alles wunderbar in so einem Balkonhochbeet.
Cool. Also, darf ich mal kurz fragen, wie groß deine Dachterrasse ist?
Ich weiß es ehrlich
gesagt. Also ein Hochbeet ist ja auch schwer, wenn du das richtig darauf baust.
Ja, nicht? Es gibt eben so Balkonvarianten, die sind ein bisschen schmaler oder die haben vielleicht auch nicht
für ein Salatköpfchen oder so.
Die haben dann den Kübel nur so hoch und stehen auf Füßen.
Das meinte ich, das habe ich
für dich. Ich werde mich jetzt nicht hinreißen lassen für deine Terrasse, die ich nicht kenne und deren Statik ich nicht kenne.
Das ist gefährlich.
Ja gut, aber die Unterlagen gebe ich dir ja gleich mit.
Aber ich habe sowas.
Nein, meine Terrasse ist ja quasi über einer anderen Wohnung. Also ich bin ganz oben und habe dann quasi da ein kleines Stück.
Und das meine ich, ich kann dir so ein Mini-Hochbeet
geben. Also Statik ist ja kein Thema. Erst können wir nochmal sprechen gleich. Ja. Also sonst hätte ich gesagt, halt
wirklich günstig, aber ich mache einen Freundschaftspreis.
Ja, das war ja klar.
Wenn du die Kübel damit dazu nimmst noch.
Genau, die du weghaben willst. Ne?
Nein. Nee, ich würde sie
dir geben. Bleiben wir jetzt mal hier bei mir, Marc.
Sind wir die ganze Zeit?
Nee, wir bleiben jetzt mal kurz bei dem, angenommen ich fange mit dem Hochbeet an. Was würdest du empfehlen? Gehen wir mal auf Tomaten und meinetwegen Erdbeeren, was leicht ist. Also was wäre, angenommen ich bin ein Totaleinsteiger, was würdest du mir empfehlen? Fang mal damit an, da machst du jetzt nicht so ganz viel falsch, das ist auch einfach. Aussehen oder ansehen, glaube ich, heißt das. Oder soll ich mir eine fertige Pflanze kaufen, die ich einfach nur dann da reinsetze?
Setzling.
Was würdest du da empfehlen?
Du bist jetzt bei der Tomate oder egal was?
Egal.
Weil darauf kommt es an. Also ich hatte ja gerade schon gesagt, ganz einfach ist so ein bisschen Salat, Pflücksalat, Radieschen. Die säst du, die kannst du gar nicht. Also du kannst dir Kopfsalatpflanzen kaufen, aber diese Pflücksalate oder Asiasalate, die säst du einfach und die sind auch nach 5 Wochen reif. Sofort Erfolgserlebnis. Das ist das.
Und wann? Kann ich die jetzt? Oder ist
die kannst du eigentlich schon ab Ende März hast du die schon sehen können, aber du kannst die jetzt fortlaufend bis in den Sommer kannst du immer wieder nachsehen.
Das heißt,
ernten, nachsehen.
Okay, das heißt, ich habe mir ein Stichwort aufgeschrieben, 11.5. Eisheilige. Muss ich das beachten?
Wenn du Tomaten pflanzen
willst. Okay, Tomaten, die dürfen keinen Frost, ne?
Die dürfen, genau. Also deswegen, also Mitte Mai kannst du eigentlich alles machen. Da ist eigentlich für nichts schon zu spät und für nichts noch zu früh.
Okay, das ist gut.
Aber da steht doch auf den Samenpackungen drauf, wenn du die aussehen darfst.
Ja, Entschuldigung. Das weiß ich. Aber ich habe jetzt hier einen
Profi.
Aber
so einfach ist es dann eben leider doch.
Siehst du?
Also er braucht ja auf jeden Fall auch etwas, was pflegeleicht ist, weil er ja viel arbeiten muss. Also auch etwas, wo du nicht die ganze Zeit.
Also das mit den Tomaten gelingt dieses Jahr, da bin ich einfach überzeugt von. Kaufst du dir eine
Du kannst ja Pflanze? Dann mal über unsere Social-Media-Kanäle dann ja mal ein bisschen posten, wie dein Fortschritt da ist.
Mach ich.
Aber die Frage finde ich eigentlich ganz gut mit Setzlingen oder Seed. Ich kann dir nur sagen, für die Kinder ist es schöner, wenn sie wirklich nur so eine Saat irgendwo, du kannst sie ja vorziehen, da gibt es ja so kleine Eierschalen oder wie und für die ist das ein Highlight, wenn dann aus dem Nix plötzlich so ein Setzling wächst. Also haben wir jetzt gemacht, Amelie bei uns, ja. Und als wir jetzt im Urlaub waren, hat sie Oma und Opa genaue Anweisungen gegeben, wie zu gießen ist, ja, damit das auch alles nicht kaputt geht.
Wenn also das Erfolgserlebnis ist tatsächlich toll und es gibt da auch Studien zahlreicher Art zu, die gemacht wurden, eben diese Selbstwirksamkeit oder wie diese Begriffe alle heißen. Ich sehe was, es wächst eine Pflanze und im besten Fall kann ich auch irgendwann was ernten und gerade bei Kindern ist das Erfolgserlebnis natürlich schöner, wenn es schon nach ein paar Wochen so weit ist und nicht erst nach 7 Monaten.
Finde ich gut, mache ich gerne. Ich hatte da wirklich Sorge, weil ich immer mal wieder sehe, auch so in so YouTube-Videos, dass dann Menschen das eben vorziehen. Dann muss ich das erstmal irgendwie bei, keine Ahnung, wie viel Grad zu Hause haben. Dann nach ein paar Tagen muss ich es an einen anderen Ort stellen.
Bei Tomaten ist es so, ja.
Genau. Also da brauche ich dann halt was.
Aber Radieschen und Salat kannst du einfach direkt sehen und Möhren auch.
Okay, dann mache ich das.
Woher weiß eine Pflanze eigentlich, dass Frühling ist?
Das weiß sie ziemlich genau, aber nicht jeder auf die gleiche Art. Licht und Temperatur sind die entscheidenden Faktoren. Die einen merken, die Samen zum Beispiel, da ist häufig so, die sind ja liegen im Dunkeln häufig. Mhm. Es gibt auch Lichtkeimer, die keine Erde über sich haben wollen, aber das ist ein weites Feld. Wenn ein Samen unter der Erde ist, dann sieht er ja nicht, dass die Tage länger werden. Aber er spürt hierzulande, es war jetzt sehr lange kalt. Jetzt waren ein paar Wochen warm. Offenbar kommt jetzt der Frühling. Das heißt, es ist nicht nur lange kalt und dann wird warm und dann wird sofort gekeimt, sondern es ist so ein Sicherheits, Netz nochmal eingezogen bei den meisten. Es muss schon eine gewisse Abfolge gehabt haben. Es muss so und so lange kalt gewesen sein, also unter, weiß ich nicht, ich sage jetzt irgendwas, ist ja bei, von Art zu Art unterschiedlich, meinetwegen unter 5 Grad. Und dann einen längeren Zeitraum über irgendeiner Temperatur. Und dann fangen die an zu keimen, damit sie also nicht, wenn zwischendrin eine Wärmeperiode kommt, schon mal losschießen und dann kommt wieder Frost.
Faszinierend, oder nicht?
Total,
mega faszinierend.
Oder eben die Tageslänge. Hier Licht. Alles andere, was austreibt,
ist klar, merkt, Licht.
Wird einfach länger, bleibt länger hell. Scheint soweit zu sein, dass ich jetzt mal hier austreiben kann. Gibt noch ein paar andere Faktoren, aber die beiden sind die Hauptsachen. Temperatur und Licht.
Krass. Das ist Natur, Marc.
Mhm.
Frag nur mal lieber, sonst komme ich wieder auf meine Tomatenthemen und meine, das willst du ja nicht, meine Tomaten und Hochbeet und sowas alles. Wobei wir, ich glaube, ich habe viele Tipps mitgenommen jetzt schon.
Ja, also ich bin ja gespannt. Also ich bin gespannt. Aber wir sind ja schon relativ weit im Jahr schon fortgeschritten. Was könnten wir denn jetzt im Mai eigentlich noch so
machen? Alles, hat Eva doch gerade gesagt. Alles. Ja. Ich kann alles noch machen.
Also alles noch machen und alles schon machen.
Aber wann ist der Zug abgefahren? Sagen wir jetzt mal für die einfachen Dinge
Oktober.
Wie
Salat.
Also Salat keimt und wächst relativ schnell, aber man sagt, er schießt oder schosst auch, wenn die Tage zu lang sind oder es warm wird. Das heißt, dann geht er in die Blüte. Denn das ist auch wieder was, wie die, die Tageslänge bestimmt bei vielen Pflanzen auch, ob sie blühen oder nicht. Manche brauchen besonders lange Tage, um die Blüte anzuregen. Manche brauchen besonders kurze Tage. So, und der Salat merkt also, es wird, ist immer länger hell. Zeit für mich zu blühen, Samen zu bilden. Das heißt, wenn es dann noch heiß und trocken ist, wird das Ganze noch beschleunigt. Das heißt, wenn du im Sommer selbst solltest du keinen Salat mehr sehen. Du kannst aber gegen Ende des Sommers, wenn die Tage wieder kürzer werden, durchaus nochmal Salat sehen. Und es gibt auch inzwischen Sorten, die so gezüchtet sind, dass ihnen diese Tageslänge nicht so viel ausmacht. Aber klassische Salatsaison ist eigentlich dann nicht mehr im Hochsommer.
Jetzt mal eine ganz blöde Frage. Ziehe ich dann den Salat einfach raus oder muss ich den so abschneiden, dass dann danach wieder was nachwachsen kann? Oder ist es pro.
Da wächst, glaube ich, nichts mehr danach.
Also, du kannst bei einem klassischen Kopfsalat tatsächlich auch, das ist ja oft das Dilemma, dass ich habe da so ein, also wenn ich dann auch mehrere auf einmal gesät oder gepflanzt habe, habe ich also 5 Kopfsalate. Keine Familie möchte
gleichzeitig fertig.
Jeden Tag einen ganzen Kopfsalat. Also kann ich wirklich auch von außen einfach die Blätter abzupfen.
Ach so.
Und jeden Tag mir so meine, also von meinen 5 Pflanzen, die ich habe, immer die äußersten abbrechen und mir für meine Salatschüssel holen. Und dann kann ich von diesen Pflanzen relativ lange ernten. Ich muss also nicht einen Kopf.
Also wie bei Gewürzen quasi so ein bisschen.
Ja, ich kann mir so ein bisschen abzupfen.
Oder so wie so Basilikum. Ja. Ach krass, wusste ich nicht.
Ich mache mir das ja immer so relativ einfach, weil ich habe die Zeit.
Du gehst in den Supermarkt und kaufst dir den Salat.
Nein. Ja, nee, überhaupt nicht. Das mache ich mit den Kindern total gerne. Wir haben in direkter Nachbarschaft einen Biohof. Und das Kopfsalat, Tomaten, Paprika, Gurken in jeder Form. Und
auf
das,
dem Feld, also ja. Marktgärtnerei.
Ja, genau, ja, also es ist eigentlich, also die machen diese Gemüsekisten, sind auf jedem Markt unterwegs, ja. Ein riesen Biohof. Und da gehen wir dann hin. Wir haben schon ganz oft gesagt, Mensch, wir haben gar nichts zu essen. Und dann, das war so August dann. Und dann haben wir gesagt, ja, machen wir einen schönen Salat. Und dann sind wir mit den Kindern dahin. Die Tomaten geerntet.
Also wie so ein Beeren.
Kopfsalat
wie so
rausgesucht. Wie so ein kriegst alles, Zwiebeln. Und dann gehst du schön hin, ziehst die aus der Erde raus oder schneidest sie ab. Dann gehst du an eine Waage, wiegst es, schmeißt dein Geld rein und fährst nach Hause.
Ja, cool.
Kennst du natürlich aus der Stadt gar nicht.
Nee, natürlich. Ich kenne das tatsächlich viel. Wir haben ja auch Bio. Ich wohne ja gar nicht so zentral Stadt.
Das stimmt allerdings, ja.
Ja. Das heißt, wir haben ja da auch Felder und Bauern und wir haben auch, also ich gehe gerne mit meinen Kindern ins Bärencafé und da holen wir dann Erdbeeren und Beeren ohne Ende. Dann gibt es auch Kartoffeln und.
Kannst du das nicht pflücken?
Natürlich.
Vom Feld runter?
Ja, klar.
Doch, Bärencafé kann man das pflücken.
Ja, ich merke schon so viel.
Stadt kann ich nicht.
Das hat mit Stadt
nicht zu tun.
Aber das ist schon schön, mit denen das zu machen.
Ja.
Ja. Gut, kommen wir nochmal zurück zu mir heute und zu meinem Hochbeet. Jetzt haben wir Hochbeet gemacht, Sommer, alles hat alles gut funktioniert. Ich habe ordentlich Ernte eingeholt. Jetzt kommt der Herbst. Was kann ich dann mit diesen Pflanzen und oder der Erde tun, dass das bei mir auf der Terrasse nicht aussieht wie furchtbar? Also ich will ja nicht alles komplett kahl haben.
Also in deinem Hochbeet, in dem du ja offenbar jetzt über den Sommer ein bisschen Gemüse angebaut hast, kannst du im Herbst tatsächlich Feldsalat und Spinat einsehen.
Mhm.
Der dann auch, wenn du es vielleicht ein bisschen abdeckst mit einem Vlies oder einem, wie auch immer das Hochbeet dann aussieht, kannst du den ganzen Winter über Feldsalat und Spinat ernten.
Oh, nicht im
Ernst.
Heißt,
da wächst immer
was. Oder Grünkohl.
Grünkohl, habe ich auch gerade gesagt.
Ja, Grünkohl, aber
schwerer,
der dauert sehr, sehr lange und so viel Platz wirst du dann, egal wie groß die Terrasse ist,
doch nicht. Da müsste man einen Teller davon ernten
können. Also der klassische Tipp, was mache ich in kleinen Gärten oder eben auf Balkon und Terrasse? Ja, versuch dich zu verabschieden von all diesen Kulturen, diesen Kohlsachen, die einfach sehr lange brauchen, bis sie dann fertig sind. Außer du sagst, er sieht ja einfach schön aus, ich habe ihn auch als Zierde da, dann kannst du da natürlich auch einen Palmkohl oder einen Grünkohl drin anbauen.
Schmeckt
also, auch so Gemüse gut. Geht trotzdem auch im Winter ein bisschen.
Cool.
Gerade wenn du es ein bisschen schützen kannst, vielleicht ein bisschen an die Hauswand ranziehen kannst.
Kann ich.
Dass nicht der Frost total zuschlägt. Und in den anderen Kästen, in denen Blumen waren, kannst du entweder immergrüne, also Hauswurz, die sind ganz im Trend, so Sukkulenten, so wie draußen Kakteen sehen die so ein bisschen aus.
Hauswurz, ich habe es mir aufgeschrieben.
Sempervivum heißt auch.
Das kann ich nicht schreiben.
Ich hatte nie Latein in der Schule, aber es muss sowas wie unsterblich oder so heißen oder für immer und ewig. Und eben, weil diese Hauswurzen sowohl Frost vertragen,
cool,
als auch Trockenheit und sehr lange leben.
Ach, ich bin richtig.
Also es gibt auch toll. Sachen, die im Winter da wachsen können.
Sehr gut. Das freut mich, da freue ich mich drauf. Also das werde ich mal ausprobieren. Ich schicke mal ein Foto. Ich hoffe, es klappt alles.
Ich hoffe.
Ich mir das vorstelle.
Also da hast ich als absolute...
Ja, warte mal ganz kurz, Marc. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Bei den Tomaten. Bist du mit den Tomaten soweit fein jetzt, nach deinem Experiment da draußen?
Du hast das alles in Frage gestellt. Naja,
hat er jetzt ein Abonnement für die Tomatenwelt. Ja. Er hat hier das Sonderheft Tomaten. Er muss sich ein bisschen
und ich war vorher schon überzeugt, dass ich das wahrscheinlich nicht so gut kann wie in den Heften. Aber du hast mich ja wieder so lange klein geredet, bis ich an meiner eigenen Fähigkeit gezweifelt habe, Tomaten anzuziehen. Und jetzt fragst du mich.
Auch schon, dass der Anspruch auch nicht so hoch ist, sein darf.
Ja, das stimmt.
Man darf auch mal scheitern.
Okay. Ja, bin ich jetzt die letzten Jahre viel auf meinem Balkon.
Ja, aber haben wir ja alles geklärt.
Ja, das stimmt. Ich bin, okay. Tut mir auch leid für alle, die zuhören und das Gefühl haben, wir haben jetzt auf mich zugeschnitten hier, auf mein Problem mit meinem
Balkon. Du stehst jetzt für den durchschnittlichen Balkongärtner.
Genau, ja, das muss man ja so sagen.
Ja. Aber jetzt hast du uns so viele Tipps gegeben. Hast du selber noch ein Projekt oder eine Herausforderung, die du in deinem Garten gerne mal umsetzen wollen würdest, an die du dich bis jetzt noch nicht rangetraut oder keine Zeit gehabt hast, weil es so aufwendig ist? Gibt es da irgendwas oder ist alles ausprobiert?
Ich habe ganz sicher nicht alles ausprobiert, in Ermangelung von Fläche und Zeit. Aber es gibt jetzt nicht dieses, das eine möchte ich unbedingt noch mal sagen. Das kommt einem so entgegen dann mal. Das weiß ich, ganz viele haben versucht, Artischocken anzubauen. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Die meisten sind auch gescheitert. Mal gucken, ob ich das mal ausprobiere, ob mich das kitzelt, dass ich das mal hinkriegen möchte. Auberginen bin ich gnadenlos dran gescheitert. Echt? Und habe entschieden, dass Aufgeben auch eine Lösung sein kann.
Woran kann das liegen, weißt du das?
Die mochte mich nicht. Ich hatte eine tolle Pflanze, die hat den besten Platz auf dem Balkon Südseite bekommen. Mehr konnte ich im großen Gefäß, tolle Erde, Pflege, Liebe, Aufmerksamkeit.
Undankbar. Sehr undankbar.
Mehr konnte ich ihr nicht geben, wenn sie nicht möchte. Dann geht's nicht. Okay. Eine andere habe ich sogar ausgesät. Also es stimmt nicht ganz, dass ich sage, man kann mit allem im Mai noch, aber also Pflanzen kann man noch alles. Wenn ich Auberginen selber aussehen will, zum Beispiel Tomaten, kann ich im Mai nicht mehr anfangen.
Okay. Die
werden nicht mehr reif.
Zu spät.
Habe ich so kleine Topf-Auberginen ausgesät, um dann im September, also ich im Februar ausgesät, um dann im September 3 Gänseblümchen große Mini-Auberginen zu ernten. Ich dachte,
das ist.
Kann man machen?
Ja, gut, aber das.
Kann man auch bleiben lassen.
Das kann man auch lassen, ja.
Ja.
Du wolltest was sagen, Marc?
Nee.
Ach so, wolltest nichts sagen?
Nee.
Ich habe neulich was gesehen, Eva. Fand ich total spannend, weil ich immer dachte, Trüffel kriege ich irgendwie nur aus, keine Ahnung, Afrika sage ich schon, aus Spanien oder aus Frankreich. Man kann auch Trüffel selber anbauen hier in Deutschland und rein theoretisch sogar auch zu Hause bei sich.
Da weißt du jetzt mehr als ich. Also ich weiß, dass es immer wieder Versuche gibt von Menschen, ich glaube an Buchenhecken oder ich weiß es nicht. Wir hatten mal so Reportagen. Aber ich kenne niemanden, der erfolgreich in seinem Garten.
Das wäre doch mal ein Projekt für dich.
Trüffel angebaut hätte. Nee. Also ich kann scheitern, ich kann auch damit umgehen. Aber ob ich es gleich mit Ansage
mache. Ja, okay, das verstehe ich. Ich habe ja einen großen Vorteil bei mir auf meinem Balkon. Ich habe einen großen, na fein will ich nicht sagen, aber einen Widersacher einer erfolgreichen Ernte. Bei mir werden sich wahrscheinlich keine Schnecken verirren. Vermute ich mal. Ich weiß nicht, wie gut die sind, ob die so weit hochkommen.
Die Chancen stehen zumindest besser als fast.
Du schleppst sie mit der Erde vielleicht mit rein, das weiß man nicht.
Rein. Die Frage muss ja eigentlich sein, was macht man gegen Schnecken hört sich immer so an, als würde man, ich kenne das noch von früher, auch so Nachbarn, die ich kannte, die haben die dann mit Salz überstreut, wo ich denke, das ist, wie barbarisch muss man sein, um das zu tun. Wie kann man biologisch die Schnecken davon abhalten, mir meinen ganzen Salat wegzuessen?
Also die Wahrheit ist, die eine Lösung gibt es einfach nicht. Meine Erfahrung ist,
Laufenden.
Die klassischen Laufenden, ja.
Also was bitte?
Laufenden.
Laufenden.
Haben unsere Nachbarn.
Sind
okay, also, Lauf, ja.
Wie der Name sagt, Enten, die laufen und nicht kein Schwimmen, kein Gewässer zum Schwimmen brauchen, aber sie brauchen trotzdem Wasser zum Trinken und um Schnecken runterzuwürgen. Die sind wirklich gut, aber dafür braucht man eben erstens einen wirklich großen Garten. Die müssen gut behandelt werden, muss man haben wollen oder auch nicht und organisieren können nicht alle. Und sonst ist es einfach so, dass das klassische ein Schneckenzaun errichten hilft einfach am ehesten. Und trotzdem muss man immer dahinter sein, eine Garantie gibt es nicht. Man muss alles aussammeln. Salz ist wirklich grausam. Wenn man, also es ist, man empfiehlt ja immer, und dann in den Morgenstunden einsammeln. Und dann, wenn ich sie eingesammelt habe, was mache ich denn damit?
Zum Nachbarn.
Und dann gibt es eben, also dann kriegen wir tatsächlich auch empört Schreiben oder manchmal, wenn wir sowas wie, also als verträglichst, wenn man sich dazu durchringen kann, heißt es noch, lieber zerschneiden oder mit kochendem Wasser übergießen, weil es dann schnell zu Ende ist. Und manche verstehen aber die Tierliebe falsch und tragen die dann wirklich irgendwo an den Waldrand. Und das ist das, wo wirklich Naturschützer sagen, Katastrophe, weil die dort einfach das Ökosystem total durcheinander bringen. Wenn ich da so einen Eimer voll, und ich kriege ja da wirklich eine Menge zusammen, wenn ich da so 100 Schnecken auf einen Haufen kippe,
dann, geht's
dann
ab
sind dort alle anderen Tiere durcheinander überfordert und die fressen da sich gegenseitig. Und also das ist nicht das Ziel. Also meine Strategie ist zu versuchen, dass sie erst gar nicht an mein Gemüse rankommen. Da muss ich mir auch keine Gedanken machen, was ich mit Eingesammelten mache. Aber es gibt, ich habe nicht die, wäre ich reich, wenn ich die Lösung hätte.
Ja, also halten wir fest, Schnecken haben jetzt nicht die größte Lobby, leider, wo sie auch ganz süß sind. Ich finde Schnecken schon faszinierend.
Es gibt totale Schneckenfans.
Ja. Es gibt, reden wir jetzt von Nacktschnecken? Oder?
Auch so, sowohl als auch.
Naja. Jeder, wie es mag. Ne?
Es ist ja wirklich nur, weil diese spanische Wegschnecke, von der wir hier reden, weil die sich so wahnsinnig ausgebreitet hat. Ja. Und deswegen ist es so. Und wenn ab und zu mal eine Schnecke im Salat fressen würde, wäre es ja nicht so dramatisch. Ja. Aber die hat sich einfach so ausbreiten können, weil sie kaum Fressfeinde hier hat bei uns. Weil wir einfach sehr zart gezüchtetes Gemüse anbauen, schmeckt ihr einfach auch besser, der zarte Kopfsalat, als irgendwas Bitteres oder mit Härchen dran oder so.
Kann ich verstehen.
Und eine satte Schnecke vermehrt sich einfach auch mehr als hungrige.
Und was machen wir mit den Wespen?
Stören die dich so sehr? Am Kuchen im September?
Naja, also wenn sie aggressiv werden, schätze ich das schon. Also gerade mit so zwei kleinen Kindern ist das schon was, wo ich sage,
das ist richtig. Ich hatte auch mal ein Nest in der Nähe von der Terrasse. Also das kannst du eigentlich tun, dass du eben guckst, dass die nicht in der Nähe, da wo die Kinder spielen oder wo ihr esst, ein Nest bauen. Aber jetzt ist eine Wespe, ist zum Beispiel, ist ja kein klassischer Gartenschädling. Die tut ja den Pflanzen nicht.
Das stimmt.
Die nervt uns.
Ich hatte tatsächlich letztes Jahr ein Nest.
Das ist wirklich ärgerlich, und die sollte man darf die, glaube ich, nicht selber entfernen.
Nee, darf ich,
man
darf
muss
ich
da
nicht.
Jemanden genau. holen, aber da ist völlig legitim und auch angeraten, gerade neben einem Essplatz, diese gemeine deutsche Wespe, wie sie heißt, die ist wirklich, steht zwar auch unter Schutz, man darf sie nicht eben nicht einfach beseitigen, aber am Essplatz sollte sie tatsächlich nicht sein.
Genau. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Marc, ich könnte jetzt noch stundenlang weiter plaudern. Super. Aber die Zeit haben wir nicht, ne?
Spannend. Ja, obwohl du so einen kleinen Balkon nur hast, ne?
Du weißt es ja gar nicht.
So wenig Möglichkeiten und trotzdem.
Ja, aber man hat trotzdem so viele Ideen schon wieder.
Hast du?
Ja.
Ich sag dir, ich komme im Sommer vorbei und prüfe mal, was du davon umgesetzt hast.
Das kannst du gerne tun. Ja. Du bist eingeladen zum Salatessen. Ja. Tomaten.
Selbst jetzt so, das kann ja wieder nicht
Nein, aber trotzdem, also ich glaube, vielleicht geht es auch euch da draußen so, dass ihr ein paar Anreize mitgenommen habt hier heute von unserer Expertin, was ihr machen könnt, weil nicht alle so betucht sind, mag und sich irgendwie einen großen Garten leisten können, sondern die Mehrzahl der Menschen lebt nun mal in der Stadt mit kleinen Balkonen. Und
auch wen greifst du jetzt mit großen Garten
für an? Die war heute auch fast dabei.
Ja.
Ich greife hier niemanden an.
So, weil du mich so anguckst, du hast einen großen Garten. Haus ist gemietet, wollte ich nur mal sagen.
Es kam, weil ich deine großen Augen gesehen habe, kam dann dieses Groß wieder in meinen Kopf.
Groß. Ja.
Also liebe Eva, ich fand es total inspirierend und total schön, mit dir darüber zu sprechen. Ihr macht ein tolles Magazin. Es ist wirklich beeindruckend und ich nehme für mich sehr, sehr viel mit. Ihr habt wahrscheinlich gemerkt, ich habe viele Fragen für mich selber gestellt heute. Das sollte auch mal erlaubt sein. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Marc.
Mir geht es sehr gut, danke. Aber ich wollte auch nochmal sagen, uns sollte alle das schöne Bild, das Eva zu Beginn unseres Podcasts gezeichnet hat, relativ früh im Kopf behalten, nämlich in einem schönen Garten mit einer schönen Zeitschrift einfach mal das Leben genießen. Also kommt einmal unsere Passion fürs Lesen sehr schön durch und genau. Der Garten.
Sehr schön.
Und das ist für mich das schönste Bild eigentlich, das wir heute gezeichnet haben.
Absolut. Absolut. Dafür bedanken wir uns bei der Eva.
Ganz herzlich, heute. Eva. Vielen lieben Dank.
Danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht mit euch.
Sehr schön. Und ihr draußen, denkt immer dran.
Print is not dead.